Hallo, hier ist mal wieder der Timeless aus der Nachproduktion. Wir werden jetzt gleich sagen, dass das die 32. Folge sei. Das ist natürlich nicht richtig, wie ihr schon auf eurem Podcatcher gesehen habt. Wir mussten allerdings ein paar Folgen umschichten, aus Gründen, zu denen ich mich hier nicht weiter äußern möchte. Ich habe das aber einfach so belassen, ansonsten hätten wir Dinge neu einsprechen müssen. Stört euch einfach nicht weiter dran und die jetzt ausgefallenen Folgen werden nachgeholt werden. Ansonsten viel Spaß mit dem Podcast.
Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konzipiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now? Verschwindet hier, Sarah.
Hallo Timeless.
Das ist die Episode 32 vom Schlüsseltechnologie-Podcast.
Ja,
ich muss
wir
jetzt
brechen das sechste Bit an.
Oh ja, das stimmt. Ich muss trotzdem noch ein, zwei Sachen vorausschicken, nämlich ich erhole mich gerade von einer kürzlich vergangenen Krankheit und werde deswegen heute Abend Tee trinken und habe eine etwas belegte Stimme. Es kann passieren, dass man meine Teetasse klackern hört oder sowas in der Art.
Ja, das ist ja noch authentisch. Ich meine, wenn man Wohlstand für alle hört, da hat der Ole Nyman immer seinen Cocktail dabei. Da hört man immer ab und zu die Eiswürfel klackern, wenn er das Cocktailglas hochnimmt. Das haben wir dann heute auch ein bisschen.
Okay, gut, es ist jetzt schon kalt, denn es ist Oktober, Ende Oktober, aber ja, ich werde es mir einfach im Sommer zu Herzen nehmen.
Genau. Während du dein Stück aus der Teetasse nimmst, werde ich mal gucken, was hier so als Folgenname auf der Liste steht. Und es steht da Arbeitsalltag in der IT.
Toll.
Also im Prinzip, heute rede ich einfach nur darüber, was ich den ganzen Tag so gemacht habe.
Erster Klasse. Das machen wir ja eigentlich eh schon immer. Das kriegen nur die Zuhörerinnen nicht so mit.
Ja, das ist dann meistens im Vorgespräch oder im Nachgespräch. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir hier uns irgendwie treffen und dann exakt diese Zeit aufnehmen und dann sofort auflegen danach. Das ist ja noch ein bisschen ein Prozess drumherum. Das ist ja auch vielleicht ganz gut, wenn man wie ich vorher ein paar Stunden zu Hause war und hat vielleicht nicht geredet, dass man erstmal wieder die Stimme ein bisschen einölt. Das ist jetzt quasi der Arbeitsalltag in der Podcast-Produktion, wenn ich so drüber nachdenke. Ich überrücke jetzt ein ganzes Teegießen damit. Das ist faszinierend. Man hat das normalerweise nicht so deutlich im Ohr, wenn jemand anders sich Tee einschenkt, wenn man mit ihm redet. Aber gut. Ja, die Ausgangsfrage, die ich so hatte, als ich mir überlegt habe, diese Sendung zu machen als Thema, ist, was Programmieren eigentlich ist. Ist das ein Handwerk oder ist das eine Kunst oder ist das eine Wissenschaft und so weiter? Und du hast mich dann auf diese Unterscheidung gestoßen gebracht, Artis Mechanicae versus Artis Liberalis.
Genau, ja. Also natürlich muss man erstmal sagen, dass sich darüber natürlich vortrefflich streiten lässt, ohne jemals zu einem Ende zu gelangen.
Ja, definitiv.
Aber ich muss halt sagen, ich habe das während Teilen meiner Ausbildung, bin ich damit in Berührung gekommen. Das ist also ein mittelalterliches Konzept von den Artis Mechanicae und den Artis Liberalis. Während, naja, ich meine, das ist halt Latein. Ne? Und dann sind die Artis Mechanicae, sind die handwerklichen oder mechanischen Künste. Und die Artis Liberalis sind die freien Künste. Und es ist eben auch damals so gewesen, dass die Artis Mechanicae von unfreien Leuten ausgeführt wurden und die Artis Liberalis von freien Leuten.
Also Artis Mechanicae ist hier, naja, es sind unterschiedliche Kategorien, die man hier so findet, die bei Wikipedia aufgelistet werden. Hier so eine Kategorisierung ist zum Beispiel Bekleidungshandwerk, Landwirtschaft, Bauhandwerk, Waffenkunde, Handel, Kochkunst und Schmiedehandwerk als die praktischen Künste, also die Artis Mechanicae. Und die freien Künste hingegen haben dann auf der einen Seite den Dreiklang Grammatik, Rhetorik und Dialektik bzw. Logik. Und auf der anderen Seite die, was wir so als Wissenschaften heute bezeichnen würden. Damals waren das Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie.
Mhm, genau.
Und fand ich eine faszinierende Einteilung. Ja, so ein bisschen das Spektrum, was halt damals im Mittelalter schon gab. Ne? Da war noch nichts mehr von Informatik. Wobei natürlich, ne, wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, was ist eigentlich so eine, welche Künste gehören jetzt zu denen, denen sich ein Informatiker quasi hingibt, ne, dann wäre das ja doch eher wahrscheinlich diese freien Künste.
Ja.
Also ja, Logik, ja, klingt nach dem irgendwie was Sinnvolles. Grammatik, ja gut, das hatten wir in der Folge 29 jetzt neulich erst, dieses ganze Thema formale Sprachen und so, das findet ja auch statt. Arithmetik, ja, der Computer als solcher ist ja wortwörtlich ein Rechner, das ist auch ein Problem manchmal. Geometrie, wenn man so 2D-Grafik macht, ja, Das hatten wir auch gerade im Vorgespräch, so CAD-Programme und sowas. Und das ist ja auch eine Sache, die zumindest bestimmte Felder von Programmierung betrifft. Ja gut, Astronomie jetzt vielleicht nicht so unbedingt. Musik, na gut, wenn man irgendwie Soundprogrammierung macht, ne, wie das, was wir zum Beispiel gerade verwenden, diese Produkte. Ja, da ist schon einiges an Überlapp. Ich meine natürlich diese ganzen praktischen Künste, die kommen da auch so ein bisschen rein, eher so als, ja, quasi Kunden der Programmierer. Also jemand, der irgendwie ein Koch ist, der hat auch irgendwelche Software im Zweifelsfall, und sei es halt irgendwie eine Rezept-App-Seite oder so, oder jemand, der in der Landwirtschaft tätig ist, das weiß man ja auch, dass solche Erntemaschinen heute digitalisiert sind und nach GPS automatisch das optimale Muster sich ausrechnen, wie sie irgendwie das Feld abmähen können und solche Sachen. Das sind ja alles Dinge, die sind, aber das sind ja nicht die Programmierer selber in dem Sinne.
Ja, genau. Ich wollte sagen, ne, also nur weil jemand zu Hause eine Bohrmaschine oder einen Akkuschrauber hat, deswegen ist er ja noch kein Bauhandwerker. Ja. Und ich denke, umgekehrt kann man das auch so sagen.
Und ja, wie gesagt, auf dieser Frage ist Programmieren eigentlich ein Handwerk zum Beispiel, um jetzt da einen konkreten Aspekt rauszugreifen. Da war ich so ein bisschen ins Denken reingekommen, weil für mich ja, also wenn ich jetzt als komplett naiver Mensch drauf gucke, was so Handwerk ist, dann kommt man natürlich als erstes so in den Sinn, halt wie gesagt, das Bauhandwerk ist ja was man so klassischerweise als Handwerk bezeichnet, irgendwie, wenn irgendwie in der Wohnung was kaputt ist, man lässt dann den Klempner oder die Elektrikerin kommen oder sowas. Das ist ja, was man klassischerweise so im Sprachgebrauch als Handwerk erstmal bezeichnet, auf der ersten Stufe. Und da hatte ich dann so den Unterschied im Kopf, naja, das kommt nicht so ganz hin, weil in einem Handwerksberuf geht es ja durchaus darum, dieselben Tätigkeiten oder zumindest dieselben Tätigkeitsschritte immer wieder auszuführen auf eine gewisse Weise. Also wenn eine Maurerin einmal gelehrt hat, halt so eine Mauer aus Gasbetonsteinen zu setzen und da halt den Mörtel oder was das dann ist, ja, doch Mörtel ist das dazwischen, ne? Ist so wenig kenne ich mich mit Bauen aus, dass ja, ich musst, mir da nicht mehr sicher bin.
Wirklich aufpassen, was du jetzt sagst gerade, weil.
Ja, genau, ne?
Also wenn halt an, auf diese Weise, Mauer gegen dich aufzubringen.
Ja, also wenn auf diese Weise eine Mauer angefertigt wird, dann, wenn ich jetzt sage, ich will eine lineare Mauer hinsetzen, die halt eine bestimmte Länge geht und ich habe halt dieselbe Art von Stein jedes Mal, dann ist das ja auf einer gewissen Weise grundsätzlich immer dieselbe Tätigkeit. Und ja, ich weiß natürlich, wie gesagt, ja, ich bringe jetzt alle gegen mich auf, aber das soll ja nur der Illustration dienen, hoffentlich. Ich will nicht das Maurerhandwerk in den Dreck ziehen. Das ist ja eigentlich etwas, also diese wiederholte Ausführung von ähnlichen Tätigkeiten ist ja etwas, was der Programmierer, zumindest wenn er ein guter Programmierer ist, eigentlich nicht machen sollte. Weil der Programmierer an sich ist ja dafür da, die Aufgabe einmal zu lösen und dann macht sie der Computer automatisch.
Mhm, ja.
Das ist so das Idealbild natürlich, was man so hat. Ne? Man programmiert eine Sache einmal, dann kann man sie immer wieder machen. Ne? Der klassische Witz ist dann so, der Programmierer wird gefragt, kannst du mir wieder das Salz geben? Und dann passiert lange nichts. Und dann fragt die andere Person nochmal, kannst du mir wieder das Salz geben? Der Programmierer so, nee, warte, ich bin gerade dabei, eine Maschine zu bauen, die dir jedes Mal das Salz geben kann. Und dann ist das Problem für alle Zeiten gelöst. Das ist so dieser Impetus. Das stößt dann natürlich in der Praxis auf Probleme. Das hatten wir auch nicht verlinkt. Das können wir mal verlinken. Es gibt diese klassische Visualisierung bei XKCD, zu wann sich Automatisierung lohnt.
Ah, okay, ja.
XKCD Nummer 1205. Is it worth the time? Und da ist mal so dargestellt, quasi ja. Wie viel Zeit kann man eigentlich investieren in die Automatisierung einer Aufgabe, damit es sich lohnt?
Ich glaube, die haben sie gesehen.
Darin eine Aufgabe effizienter zu machen. Und dafür ist ja ein Computer dann meistens ein Werkzeug. Also zum Beispiel, wenn ich hier eine Aufgabe habe, die vielleicht 5 Minuten dauert jedes Mal und ich mache die täglich, dann kann ich darin 6 Tage Zeit investieren und das wird sich innerhalb von 5 Jahren lohnen, weil ich dann halt über alle diese 5 Jahre halt summiert so viel Zeit damit verbraucht hätte, diese Aufgabe zu machen. Wenn ich hingegen irgendwie eine 5-Minuten-Aufgabe nur einmal im Jahr tue, dann müsste ich halt schon sehr viel schneller diese Aufgabe wegautomatisiert bekommen, damit es sich überhaupt noch lohnt. Ne? Und wenn ich sage, ich habe eine Aufgabe, die dauert irgendwie 1 Sekunde und ich mache sie einmal im Monat, dann lohnt es sich quasi nicht. Also selbst wenn es eine wiederkehrende Aufgabe ist, das dann tatsächlich zu automatisieren.
Ja.
Zumal man ja auch die Abwägung hat, dass man die ganzen Sachen, die man irgendwie sich bastelt, dann im Zweifelsfall auch noch warten muss. Und dann saugt das auch noch Zeit rein.
Das ist richtig, aber was man da immer nicht vergessen darf, finde ich, ist, dass das Automatisieren auch den Vorteil bringt, dass es nicht vergessen werden kann, wenn es korrekt automatisiert ist.
Ja, genau. Also das ist halt dieser Impuls, den der Programmierer an sich, wie gesagt, wenn er ein guter Programmierer ist, hat. Also ein guter Programmierer ist immer faul. Der will immer, dass der Computer alle eins für allen macht und bemüht sich dann um die Automatisierung und dann am besten noch über die Automatisierung der Wartung der Automatisierung. Ja, du lachst, ne? Aber zum Beispiel, wenn man ein Programm schreibt, dann muss man ja meistens irgendwelche Programmbibliotheken reinziehen. Also man schreibt halt nicht alles von null, das wäre ein wahnwitziger Aufwand. Wie gesagt, der Programmierer ist ja faul, er möchte eine bereits gelöste Aufgabe nicht nochmal lösen. Also nimmt er sich irgendwie eine Programmbibliothek, die halt schon einzelne Teile enthält, die schon mal fertig gebaut sind. Ne? Wenn ich zum Beispiel irgendwie einen Musikspieler bauen möchte, dann würde ich halt nicht anfangen, jetzt irgendwie Musikdateien byteweise auseinander zu fritzeln, sondern ich nehme halt eine Programmbibliothek, die bereits das macht, wo ich halt eine beliebige Audiodatei reinschmeißen kann und dann kommt dann halt hinten der Bitstrom raus, den ich in die Soundkarte kippen kann.
Mhm, ja.
Also wo dann das ganze Dekodieren und Dekomprimieren und so weiter schon fertig erledigt ist. Und natürlich ist es dann eventuell erforderlich, dass irgendwann mal von dieser Programmbibliothek eine neuere Version rauskommt und vielleicht ist die sogar sicherheitskritisch, weil da irgendwelche Sicherheitslücken behoben wurden. Und das heißt ja, denn ich muss die dann wieder aktualisieren. Und da sind wir ja schon bei dem Punkt, dass die Automatisierung Geld kostet, beziehungsweise Zeit kostet, dadurch, dass ich halt, was ja dann in dem Fall im Zweifelsfall Geld ist, wenn man das irgendwie beruflich macht, das kostet dann halt Zeit darin, halt zu gucken, wann neue Versionen irgendwie rauskommen von den ganzen Sachen, die ich so verwende, ob das jetzt irgendwie besonders dringend ist, das zu aktualisieren oder ob ich vielleicht warten kann und das dann zusammen mit den anderen nächsten drei Updates dann irgendwie erst nächsten Monat mache. Und dann zu entscheiden, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt müssen wir mal was machen, dann halt das alles umzusetzen. Und das ist auch so eine ganze Teilindustrie in der Programmierung, solchen Kram zu automatisieren. Also halt diese Erkennung von, wann Wartung erforderlich ist, die Automatisierung von Teilschritten oder von dem ganzen Prozess und solche Sachen. Das ist eine ganze Dose Würmer, die man aufmachen kann und wo ganze Firmen sich daran produktiv tätig halten können.
Ja, okay.
Aber gut. Also wie gesagt, ich hatte halt diese Vergleich im Kopf zwischen Programmieren und Handwerk und du hattest mich dann gebracht darauf, dass das Programmieren vielleicht mehr so als ein Manufakturbetrieb gesehen werden kann, weil du diesen Vergleich gebracht hast zwischen Industrie und Handwerk.
Genau, richtig. Also da geht es so ein bisschen drum, dass man eben, dass Industrie und Handwerk sich so gegenseitig bedingen. Ne? Also das Handwerk verarbeitet heutzutage eben Rohstoffe, die aus der industriellen Massenfertigung kommen und wäre ansonsten kostentechnisch etwas schwieriger für das Handwerk zu bestehen, während die Industrie eben auf teilweise handwerklich gefertigte Maschinen und Anlagen angewiesen ist, die sie eben nicht selber fertigen kann oder halt zumindest nur durch betriebseigene Handwerker wiederum fertigen lassen kann. Ne? Also das bedingt sich so ein bisschen gegenseitig, ja.
Ja, und so ist ja im Prinzip in dem Analog, würde ich vielleicht sagen, der Computer dann die Industrie, also halt der kann halt ein einmal geschriebenes Programm halt in riesigen Wiederholzahlen oder in einer wahnwitzigen Geschwindigkeit ausführen mit einer erstaunlichen Präzision. Also man stelle sich halt nur vor, ein Computer kann halt irgendwie eine Milliarde Zahlen in der Sekunde addieren und wenn ich irgendwie eine Milliarde Zahlen addieren müsste, dann wären wir, glaube ich, das wäre, glaube ich, eine Aufgabe auf der Größenordnung von Jahren.
Das ist anzunehmen, ja.
Das ist ja nicht eine sinnvolle Verwendung meiner Zeit. Ne? Ja, auf der anderen Seite halt, der Computer ist halt nicht so gut darin, halt sich auf ändernde Anforderungen anzupassen und sowas. Und das ist dann ja die Aufgabe des Programmierers, halt diese Rolle des Handwerks einzunehmen, also diese Industrieprodukte, also die Computerergebnisse und Fähigkeiten zu nutzen und dann halt diese Industrie wieder zuzuliefern, also halt den neuen Code zu schreiben und sich die neuen Programme auszudenken, die neuen Prozesse auch, die darauf basieren, die dann, also dass das Ganze dann Hand in Hand geht und dann quasi dieser Kombo aus Computer und Programmierer ja so ein bisschen die ganze Wirtschaft abbildet am Ende, wenn wir jetzt in unserer Analogie bleiben. Auch wenn das vielleicht ein bisschen die Analogie belastet,
ja, die also Grenzen bringt. Große Teile davon, ne? Große Teile davon schon. Ich finde das schon einigermaßen treffend, ja.
Und das heißt ja dann durchaus auch, ich meine, da haben wir jetzt Industrie und Handwerk abgebildet, dann bleibt halt auch noch der Dienstleistungssektor daneben. Das sind dann die ganzen Menschen, die dann die Prozesse drumherum gestalten. Und das werden wir auch noch so ein bisschen sehen, dass es ja in der IT auch nicht nur den Programmierer als Gewerk gibt, sondern auch noch ein paar andere Stellen. Ich hatte hier noch, bevor wir in diese Liste von Gewerken einsteigen, habe ich hier so einen Punkt, dass in der IT so eine gewisse Berufskrankheit das Hochstapler-Syndrom ist oder im Englischen Imposter-Syndrom. Mhm. Und wir hatten so ein bisschen überlegt, was der Grund dafür sein könnte. Also die Idee ist, wir können ja mal gucken, wie Wikipedia das definiert, weil die das immer so schön eloquent machen.
Das Mogelpackungssyndrom.
Mogelpackungssyndrom oder Betrügerphänomen. Ein psychologisches Phänomen, bei dem Betroffene von massiven Selbstzweifeln hinsichtlich eigener Fähigkeiten, Leistungen und Erfolge geplagt werden und unfähig sind, ihre persönlichen Erfolge zu internalisieren. Trotz offensichtlicher Beweise für ihre Fähigkeiten sind Betroffene davon überzeugt, dass sie sich ihren Erfolg erschleichen und diesen nicht verdient haben. Und Das ist erschreckend häufig tatsächlich in der IT. Also auch wenn ich mir mein Büro so rumgucke, also die jungen Kollegen, die haben damit alle so auf eine bisschen eine Art und Weise zu tun, habe ich den Eindruck. Das gibt sich dann so mit der Zeit. Also ich glaube, ich bin mittlerweile drüber hinweg.
Okay.
So seit einigen Jahren. Also ich bin jetzt 10 Jahre in der Industrie tätig und so die letzten 4, 5 Jahre hat es langsam aufgehört. Und ich hatte so als eine These vertreten, dass durch das Internet jetzt die größte Sichtbarkeit den fähigsten Leuten gegeben wird. Also wenn man halt im Internet sich so anguckt, sich so auf den entsprechenden Seiten für Programmierer rumtreibt, dann sieht man halt quasi die Arbeitsergebnisse von den allerbesten und allermotiviertesten und allerfleißigsten Programmierern überhaupt, die halt ihr ganzes Leben quasi diesem Handwerk widmen und da halt wahnwitzige Ergebnisse produzieren. Und da ist es natürlich, ja, wenn das denn der Referenzpunkt ist, war dann so meine These, ist es dann natürlich klar, dass man sich so ein bisschen wie ein Hochstapler fühlt dagegen, wenn man dann für die im Vergleich dazu inadäquate Leistung dann irgendwie auch noch bezahlt wird und irgendwie als geschätztes Mitglied eines Teams auf Arbeit irgendwie gesehen wird und so. Das war so meine These. Ich weiß auch nicht, dass wenn diese These stimmen würde, würde es auch andere Berufe ganz massiv betreffen. Und ich habe das so ein bisschen, wenn ich im Internet so Künstlern und so zuhöre, wenn die so über ihre eigene Arbeit und so reden, das auch ganz oft gesehen, dass sie dann sagen, ja, ich bin ja total inadäquat, während die da, oder ich bin ja noch ein totaler Anfänger, während die da bombastische Kunstwerke raushauen. Und das ohne KI-Hilfe sogar.
Mhm, ja.
Während ich da halt daneben sitze und das einfach nur wahnwitzig finde und die sagen, ja, ach, naja, ich muss noch so viel besser werden und so. Du hattest eine andere These vertreten, was das Hochstapler-Syndrom angeht.
Ja, also ohne deine These jetzt für nicht stimmend erklären zu wollen, muss ich halt sagen, ich habe das so ein bisschen beobachtet, dass das in viel so Berufen vorkommt, die jetzt nicht unbedingt Ausbildungsberufe sind. Ne? Also was zum Beispiel auch immer so ist, sind so Redaktionen, wo ja Leute mit verschiedener Bildung halt hinkommen und dort mehr oder weniger angelernt werden im redaktionellen Betrieb. Und ich hatte so ein bisschen vermutet, dass es sein könnte, dass es keine festgelegten Strukturen gibt. Dass es eben nicht so ist wie im Handwerk zum Beispiel, wo man, oder auch in der Industrie, wo man Sachen eben einfach von der Pike auf lernt. Ne? Also es gibt einen festgesetzten Rahmenlehrplan, es gibt einfach bestimmte Dinge, die man können muss, dafür ist eine Zeit gesetzt und am Ende gibt es eine Hürde, die man überspringen oder überqueren muss und danach kriegt man einen Zettel und da ist ein hübscher Stempel drauf und da kriegt man erklärt, für die ganze Welt sichtbar, dass man das jetzt kann und dass man jetzt also geeignet ist. Ne? Du hattest ja hier auch geschrieben, so noch Studium im Ingenieurwesen, Staatsexamen, Jura, Medizin. Das sind ja alles so Hürden, die man da einfach überqueren muss und die dann halt so einfach diese Qualifikation verkörpern. Und ich habe einfach das Gefühl, dass das Fehlen dessen so ein bisschen dafür sorgt, dass es eben in manchen Bereichen zu diesem Imposter-Syndrom kommt. Ja,
ja, das klingt für mich auch plausibel. Ich habe auch so den Eindruck, und ich weiß natürlich jetzt nicht, wie sehr das in anderen Berufsfeldern auch der Fall ist, dass die Auszubildenden aus der Lehre rauskommen und dann halt quasi als richtige Mitarbeiter anfangen, also sei es halt, dass sie übernommen werden oder sei es dann halt, dass sie in eine andere Firma gehen und man dann im Prinzip sagt, so jetzt musst du nochmal lernen, wie es wirklich gemacht wird in der Industrie, was und nicht wie diese Ausbilder bei der IHK sich das denken. In der was Industrie? Ich manchmal bei Fachinformatikern den Eindruck habe, das kann vielleicht auch sein, weil unsere Firma das noch ein bisschen anders macht, als dass der durchschnittliche Fachinformatiker einsetzende Betrieb in der Industrie macht, aber das ist zumindest ein bisschen eine Wahrnehmungskomponente, die ich da habe.
Also in der Industrie kann ich es nicht einschätzen, aber im Handwerk ist das auf jeden Fall so. Also man macht die Lehre okay. Und man hat danach einen Gesellenbrief in der Hand, aber das hört trotzdem lange Jahre nicht auf, dass man ständig Neues dazulernt. Das kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, ob man häufiger mal den Betrieb wechselt oder die Tätigkeit innerhalb des Betriebs oder sowas. Meine Vita weist einen häufigeren Arbeitsplatzwechsel auf, direkt nach der Lehre. Und da ist es so, ich habe eben im Treppenbau zum Beispiel gelernt und bin bis heute auch im Treppenbau einigermaßen fit, würde ich von mir sagen. Allerdings ist es natürlich so, dass gerade der Tischlerberuf so viele Facetten hat, dass ich überhaupt nicht von mir behaupten könnte, alles davon überhaupt auch nur jemals gelernt zu haben, geschweige denn bis zur Perfektion zu beherrschen. Auch nach jetzt langsam Jahrzehnten nicht.
Naja gut, ich meine, das ist ja in der Programmierung auch nicht anders. Man sieht das ja so ein bisschen raus darüber, wo ich hier mit einigermaßen hoher Konfidenz reden kann und wo ich dann so sage, ja, das ist so der Teil, den ich mir mal so als Interessierter ein bisschen angelesen habe, wo ich da so eine Grundlagen-Einblick geben kann, aber auch nicht mehr, dass ich ja auch mein Spezialgebiet habe, beziehungsweise meine Fachgebiete, was in dem Fall bei mir halt so Programmierung von Serverdiensten und so ist. Und ich mache ein bisschen Frontend, also Frontend heißt halt heutzutage hier Webentwicklung, ne? Also dass man Webseiten oder Webanwendungen zusammenbaut, das kann ich auch so ein bisschen einfach, weil sich diese Anforderungen halt für mich auch privat ständig ergeben und ich deswegen da so ein bisschen zumindest produktiv sein kann, wenn ich jetzt auch nicht unbedingt jedes neue Webentwicklungstool kenne, was auf den Markt kommt. Da haben wir dann unsere UI-Entwickler, also die dann halt unsere Webentwickler im Team,
ja,
die sowas da machen. Auf der anderen Seite, wenn du dann zum Beispiel Apps für Telefone und Tablets entwickeln willst, das ist dann eine völlig andere Welt. Also natürlich, ja, es wird halt diese Grundregeln, sowas wie Zahlensysteme, Speicherhierarchie, diesen ganzen Kram, den wir in den Grundlagenfolgen schon besprochen haben und immer wieder besprechen, das gilt natürlich weiter, aber die ganze Herangehensweise, der ganze Werkzeugkasten ist ja ein völlig anderer, als das dann bei mir der Fall ist oder halt bei der Webentwicklung dann vielleicht dazu. Oder wenn ich Spielentwicklung zum Beispiel nehme, ist auch eine völlig andere Welt wieder, weil es ja da auch zum Beispiel komplett andere Anforderungen gibt. Da kommt es halt drauf an, da ist halt zum Beispiel geringer Speicherverbrauch nicht so ein riesiges Thema, aber halt, dass halt alles schnell und sauber fertig werden muss, auf jeden Fall, weil du halt jede quasi 60 Mal in der Sekunde ein komplexes Bild liefern musst, mit unfassbar viel Logik dahinter im Zweifelsfall. Das sind ja völlig andere Anforderungen als bei so einer Web-Applikation, wo ich irgendwie drei Zahlen eintrage oder sowas, wo ich vielleicht irgendwie ein Steuerformular ausfülle. Mhm. Das ist ja wieder, das sind ja ganz andere Sachen. Aber schon, ich denk mal schon so grundsätzlich wahrscheinlich vergleichbar zu, was du sagst jetzt, wenn ein Tischler irgendwie in Treppenbau spezialisiert ist versus andere Gebiete, jemand, der dann Tische oder Stühle oder sowas macht, ne?
Ja, Stühle ist ein gutes Beispiel, ja. Also so Möbel, Sitzmöbel und so, das ist ein wirklich gutes Beispiel, weil das wirklich auch ein Spezialgebiet ist eigentlich.
Na, guck an. Dann müssen wir mal noch die Zusatzfolge machen, Arbeitsalltag in der Tischlerei.
Wir haben da schon mal drüber gesprochen. Da könnte es einen anderen Podcast dazu geben, aber ich möchte nichts versprechen.
Ja. Genau. Damit sind wir jetzt quasi schon so ein bisschen in das Feld reingegangen, dass es so unterschiedliche Gewerke gibt. Und da haben wir mal so eine kleine Liste. Ich habe die jetzt, während du vorhin dein Tee aufgebrüht hast, noch ein bisschen erweitert, wenn mir noch so ein paar Sachen eingefallen sind. Aber da können wir mal so ein bisschen durchgehen. Und wir können das ja mal so in diesem Motiv machen, was wir uns hier überlegt haben. Ich frage dich mal zu diesen bestimmten Berufsbezeichnungen jeweils, was denkst du, was dieser Beruf denn macht? Und wir fangen mal ganz einfach an. Was denkst du denn, was eine Softwareentwicklerin macht?
Also ich muss sagen, ich habe jetzt vorhin noch mal kurz über die Notizen drüber gelesen und habe dann aber aufgehört bei der Auflistung, weil ich dachte, okay, ich will mich jetzt nicht zu sehr primen oder spoilern. Also eine Softwareentwicklerin, ich denke, dass es darum geht, ganz grundsätzlich Programmkonzepte zu entwickeln. Unabhängig davon, wie diese Programmkonzepte bedient werden zum Beispiel. Also weil ich weiß zum Beispiel, dass es spezielle Entwickler für Benutzerumgebungen gibt. Ich denke,
das habe ich jetzt schon gespoilert, ja.
Ja, also das ist mir auch so bekannt. ich denke, dass es da um grundsätzliche Routinen geht, was die Software betrifft. Also wenn wir jetzt vorhin das Beispiel CAD-Programm hatten, da geht es erstmal um den grundsätzlichen Rechenkern, wie das CAD-Programm zum Beispiel Linien speichert und darstellt.
Ja, gut, das, also wie gesagt, was ich jetzt so vorhin aufgelistet hatte, das sind durchaus verschiedene Unterqualifikationen, die alle in dieses eine Gewerk Softwareentwicklung reingehen. Mhm. Also wenn du eine UI-Entwicklung hast, da muss ja auch Code geschrieben werden, zum Beispiel, dass du halt die Daten, die du irgendwie rumliegen hast, halt dann zum Beispiel eine Validierung vornimmst. Ne? Wenn der Nutzer etwas Neues eingibt, dann muss überlegt werden, ob das jetzt mir die richtige Eingabe ist. Wenn du vielleicht wie eine Zahl eingegeben hast und die darf nicht größer sein als eine andere Zahl, die er vorher mal eingegeben hat, dann fällt das in dieses Gebiet halt ja UI oder man würde dann sagen Frontend, also das, was halt quasi zum Nutzer hingestellt ist, also halt diese erste Ebene, wo dann halt die Daten, die bestehen, präsentiert werden und wo dann auch neue Daten entgegengenommen werden. Ja, also das würde alles in dieses Gewerk quasi reinfallen, in diesen Unterabteilungen. Und auf der anderen Seite dann halt hättest du dann ein Gewerk hinten, wo die Daten dann in einer Datenbank geschrieben werden, wo dann zum Beispiel irgendwelche Aggregationen gemacht werden, welche Reports generiert werden, wo dann Daten aufsummiert und miteinander in Verbindung gesetzt werden und sowas. Das ist dann diese die Backend-Seite quasi. Und UI. Das können durchaus verschiedene Rollen sein in einem selben Team, wenn man halt sagt, man hat den einen Programmierer, der sich besser mit den ganzen Werkzeugen für die Frontend, also UI-Entwicklung auskennt und man hat auf der anderen Seite den, der in Datenbankerfragen total fit ist, dann würde man die halt an den verschiedenen Enden tendenziell einsetzen.
Okay, aber ja. Willst du mir damit sagen, dass Softwareentwickler eigentlich tatsächlich der Oberbegriff dafür ist? Für all diese
Softwareentwickler
Dinge?
Softwareentwickler sind letztendlich erstmal alle Leute, die einfach Code schreiben, ne?
Ah, okay.
Tatsächlich. Mhm. Also zumindest, wie ich das abgrenzen würde. Ne? Es gibt natürlich dann so Mischformen. Also ich meine, es ist ja sowieso die Frage, was eigentlich Kurzschreiben heißt. Ne? Wenn du zehn Buchhalter in deiner Firma hast und die eine Buchhalterin macht jetzt so ein Excel-Sheet, was irgendwelche bestimmten Berechnungen halt, die in der Buchhaltung immer wieder auftreten, dann irgendwie formalisiert, wo man dann nur die Zahlen oben eintragen muss, dann rechnet es irgendwie Steuersätze aus und solche Sachen, dann ist das ja in dem Sinne auch eine Softwareentwicklerin an der Stelle. Nur, dass diese Software dann halt dieses Excel-Arbeitsbuch ist.
Okay, ja.
Das ist ja auch so immer, damit bringe ich regelmäßig andere Softwareentwickler auf die Palme, wenn ich ihnen sage, Excel ist eine der erfolgreichsten Programmiersprachen aller Zeiten.
Man hört das nicht gerne, ne? Aber
das. Naja, das ist halt, wenn ich dir jetzt irgendwie sage, die meistverkauften Möbel sind halt IKEA-Möbel, so ein bisschen, ne?
Ja, damit kann ich leben.
Ich denke mal, dann bist du schon in der Mentalität ein bisschen weiter als manche Softwareentwickler, aber sei es drum.
Ja, eine Sache, die ich jetzt noch kurz mal sagen wollte, UI bedeutet also User Interface.
Ja, genau.
Das ist also die Benutzerschnittstelle, die Benutzeroberfläche.
Ja, nur das, was mal. Also es gibt da so zwei überlappende Begriffe, zwei überlappende Abkürzungen, nämlich immer UI, was halt ja User Interface ist, genau, die Benutzerschnittstelle, was dann halt, womit man halt interagiert. Also, dass ich jetzt zum Beispiel hier gerade dieses Aufzeichnungsprogramm aufhabe, wo ich mit dir verbunden bin, da sehe ich halt hier so ein Fenster, wo ich sehe, ich bin online und meine Aufzeichnung läuft und ich sehe meinen Signalpegel ausschlagen, wenn ich rede. Das ist alles das Thema UI, ne? Wenn ich da irgendwie reintippen kann, dann fällt das auch darunter. Mhm. Allgemeiner gibt es noch den Begriff UX, also UX, nämlich User Experience, also die Benutzererfahrung. Und das umfasst halt nicht nur das tatsächliche Interface, was man irgendwie sehen oder hören oder fühlen kann. Das bezeichnet halt quasi dieses ganze Gebiet von, womit der Benutzer überhaupt zu tun hat. Das können wir auch mal wahrscheinlich in einer ganzen Sendung irgendwie machen. Also zum Beispiel, man kann sich vielleicht das Beispiel vorstellen, ne? Irgendwie die UI bei Elster ist halt dieses konkrete Steuerformular, was ich gerade ausfülle. Die konkrete Webseite, wo ich mich einlogge, die UX bei Elster ist halt bestimmt durch die Gesetze. Also, dass da halt irgendwie total unerklärliche Erklärungstexte sind, ist halt dadurch, dass die Gesetze halt so gestaltet sind, dass die quasi den Beruf des Steuerberaters schützen.
Okay.
vor zu viel Selbstständigkeit der Nutzer, ne? Und da sind dann halt im Zweifelsfall auch die Leute, die dort das Elster UI bauen, relativ eingeschränkt.
Okay,
das ist vielleicht ja, so als Illustration dieser Abgrenzung. Ne?
Das ist eine ziemlich gute Illustration, einfach nur auch, um klarzumachen, dass man zwar ein sehr gutes UI haben kann, aber dass das noch nicht zwangsläufig eine gute UX garantiert.
Ja, auch der beste UI-Entwickler ist machtlos gegen das deutsche Steuerrecht, aber ja, das ist eine andere Sache. Genau. Wenn man jetzt jemanden hat, der wirklich in dieser Rolle Softwareentwickler ist oder Softwareentwicklerin, dann stelle ich mir darunter meistens vor, dass diese Person dann halt quasi definierte Arbeitspakete bekommt, also meistens dann in irgendeiner Form Tickets. Kann man sich vielleicht so vorstellen, ich weiß nicht, woher dieser Begriff Ticket eigentlich herkommt, aber ich kann mir das vielleicht so vorstellen wie in der Küche, wo der Kellner dann halt hinkommt und legt die Bestellungen halt ab auf solchen Zetteln und dann kann sich halt der nächste Koch, der frei ist, irgendwie so einen Zettel greifen und dann dieses entsprechende Ticket quasi abarbeiten, also halt dieses Gericht zubereiten. So kann man sich das dann so ein bisschen auch mit der Softwareentwicklung meistens vorstellen, wenn man in einem Team unterwegs ist, dann gibt es halt irgendjemanden, der diese Tickets schreibt, was jetzt zu tun ist, welche Änderungen zu machen sind. Und der oder die Softwareentwicklerin ist dann halt die Person, die sich so ein Ticket greift oder die so ein Ticket zugewiesen bekommt, entsprechend der Qualifikation oder der Verfügbarkeit. Wenn vielleicht schon alle anderen mit was anderem beschäftigt sind, kann es ja auch sein, dass man irgendwie dann den Kürzeren zieht. Mhm. Und diese Person arbeitet das dann halt ab, dass dann halt dieser Code geschrieben wird, dass dann für den Code auch zum Beispiel ein Test implementiert wird, also halt so eine automatische Prüfung, ob diese Funktion, die jetzt gerade implementiert wurde, als Teil dieses Tickets auch in der Zukunft noch funktioniert, damit man dann sehen kann, wenn man später mal andere Änderungen macht, dass man nicht aus Versehen wie so ein Elefant im Porzellanladen mit dem Hinterteil wieder das bereits existierende Gebälk einreißt.
Ja.
Das ist ja auch durchaus eine Sache, die oft passiert. Das hatte ich gerade erst heute wieder zu meinen Kollegen gesagt, dass ich so froh bin, dass wir bei zumindest relativ viel von der Software, mit der ich zu tun habe, relativ ausführliche Test-Suites haben. Also halt so solche Testsammlungen, die man dann mit einem Knopf ausführen kann. Dann dauert das dann halt zwar ein paar Sekunden, bis es dann fertig ist, aber dann hat es halt ein paar hundert Tests ausgeführt. Und ich kann mir relativ sicher sein, wenn ich jetzt bestimmte Änderungen mache, dass halt auch nur die Dinge passieren, die ich wollte und dass nicht aus Versehen das noch mit anderen bereits existierenden Funktionen auf eine unbeachtete Weise interagiert und dann irgendwelche anderen Dinge kaputt macht, die in der Nähe quasi sind. Es ist ja vielleicht, wenn man sich das halt so vorstellen will, ne, ich meine, die Analogie vom Haus klappt vielleicht auch ganz gut, so wenn ich sage, ich baue eine neue Funktion ein, das ist halt wie wenn ich so ein bestehendes Haus habe Und dann kommt halt plötzlich jemand hinten und sagt, nee, okay, also hier dieses Wohnzimmer, die Küche, das muss jetzt ein Raum sein, das möchten wir jetzt gerne kombiniert haben. Also diese Wand, da muss raus, ne? Und hier muss jetzt noch ein neues Fenster rein und da drüben muss jetzt noch irgendwie die Tür 10 Zentimeter breiter werden und sowas, ne? Und da muss man natürlich auch irgendwie sehr vorsichtig sein, wenn man diese ganzen Arbeiten vornimmt, dass dann die Statik von anderen Teilen des Gebäudes dadurch nicht beeinträchtigt werden.
Ja, genau. Man muss zumindest das einschätzen und in Erwägung ziehen. Ja, das ist richtig.
Ja.
Okay. So, ich genau, möchte dich ungern einbremsen, aber um das weniger stark ausfransen zu lassen, glaube ich, geht es weiter darum, dass ich rate, was eigentlich Leute auf Arbeit machen.
Ah ja, genau. Was denkst du, was ein Softwarearchitekt macht oder eine Softwarearchitektin?
Das ist eine Fangfrage, oder?
Das ist eine wunderbare Überleitung, weil wir gerade die Hausmetapher hatten.
Er zeichnet nicht umsetzbare Pläne und kommt einmal die Woche und regt sich darüber auf, dass alles zu langsam geht.
Das ist eine sehr akkurate Beschreibung für eine andere Position auf dieser Liste, aber sei es drum. Ja, die Softwarearchitekt ist dann meistens die Rolle, in die man dann hochbefördert wird, nachdem man eine Zeit lang Softwareentwickler war. Also das nicht unbedingt, aber also es gibt auch manche Leute, die halt einfach wirklich in diesem konkreten Codeschreiben so gut sind, dass man sie am besten in dieser Rolle auch belässt und sie halt ihr Ding machen lässt und ihnen halt nur quasi die Aufgaben vorlegt, die Anforderungen, die halt gegeben werden. Meistens ist es aber so, dass man halt eine gewisse Menge Entwickler in einem größeren Team hat und man hat dann Architekten. Und das sind die Leute, die halt diese Gesamtvorstellung haben, wie das System aussehen soll, wie halt zum Beispiel die auf der großen Ebene die Datenflüsse sind zwischen verschiedenen Komponenten des Systems, die dann zum Beispiel wissen, welche Teile müssen miteinander reden können, wie muss das strukturiert werden, wie wird die ganze Sache auch betrieben und so weiter. Wo sind die Flaschenhälse, auf die man achten muss, wenn man neuen Kram hinzufügt, damit es dann nicht zu langsam wird plötzlich und solche Sachen.
Okay.
Was sind solche Anforderungen, was sind welche rechtlichen Anforderungen vielleicht an Datenhaltung, die man beachten muss? Man kann ja nicht irgendwie einfach jedes beliebige persönliche Datum speichern. Das wissen wir auch nicht erst seit der Datenschutzgrundverordnung. Das war eigentlich auch schon vorher, hätte das eben betrachtet werden müssen. Oder auch zum Beispiel, dass halt die ganze Sache auch sicher sein muss, dass halt zum Beispiel bestimmte Programmteile, die halt mit von außen reinkommenden Daten zu tun haben, vielleicht abgesichert und gesandboxed sein sollten, wie wir es in der Sandboxing-Folge 23 besprochen haben. Mhm. All diese Sachen sollte der Architekt halt vor Augen haben. Und das ist halt durchaus hilfreich, wenn das nicht allzu viele Leute sind, die auf dieser Ebene nachdenken, damit es da so eine gewisse Kohärenz gibt darin, wie die Gesamtstruktur der ganzen Sache aussieht. Und tendenziell ist dann, wenn man halt so einen separate Architektin im Team hat oder mehrere davon, sind das dann die Personen, die diese Tickets für die Softwareentwicklerin schreiben. Was ich ja eben gesagt hatte, ne? Der Entwickler als solcher kriegt dann ein Ticket, was er dann abarbeiten kann, wo eine bestimmte Funktion zu implementieren oder umzubauen ist und so weiter. Und diese Tickets werden formuliert von den Architekten. Das ist auch durchaus die Interaktion, die ich mit meinen jüngeren Kollegen teilweise habe, dass ich halt eine Anforderung reinbekomme und ich überlege halt dann, wie lässt sich das umsetzen und mache dann so eine quasi so eine kleine Arbeitsanweisung, so das hier ist die Motivation für die Änderung und jetzt sind folgende 5 Änderungen an verschiedenen Teilen des Systems zu machen, die zueinander abgestimmt sind. Und hier an dieser Stelle, wenn du dann soweit bist, zeig mir nochmal, wie es dann aussieht, dann gucken wir nochmal, ob das der richtige Weg ist. Und wenn das dann alles gut aussieht, kann das dann in die in das Produktivsystem reingeschoben werden. Das ist dann so quasi meine Rolle als Architekt, dass ich dann ein Arbeitspaket schnüre für den einzelnen Entwickler.
Okay, das wären quasi die Leute, bei denen das möglicherweise auch durchaus mal ein bisschen künstlerisch sozusagen zugeht. Man stellt sich ja immer gerne so den Softwarearchitekten in Kalifornien vor, der seine barfüßigen Füße, das klang komisch, der seine baren Füße auf dem Schreibtisch liegen hat und einen Ball gegen die Wand wirft, während er so Probleme im Kopf löst.
Ja, das muss auch nicht sein, dass das der Architekt alleine macht. Das kann natürlich sein, dass der Architekt sich mit den Entwicklern berät, aber dann ist da meistens der oder die Architektin diejenige Person, die halt die meiste Erfahrung hat, vielleicht allgemein oder die meiste Erfahrung mit dem System und ja, die auch Zeit darauf verbringt hat, über solche Sachen einfach nachzudenken. Was vielleicht auch in dieser Architektenrolle dann reinfällt, ist halt so ein bisschen auf den Stand der Technik zu bleiben, zu wissen, was es für neue technische Entwicklungen gibt, was es für neue Komponenten gibt, damit dann, wenn die Anforderung reinkommt, man sagen kann, aha, Da habe ich doch schon mal vor 3 Jahren in der IT-Zeitschrift was gesehen, muss mal ganz plump zu formulieren. Da gibt es irgendwie folgende 3 Produkte und da können wir jetzt mal zum Beispiel einen Entwickler drauf ansetzen, guck dir einfach mal an, diese 3 Komponenten, mach mal so einen Vergleich für mich. Wenn man wie Werkstudenten hat, kann man da vielleicht sogar einen Werkstudenten sich dafür greifen, der das als Belegarbeit machen kann.
Ah, sehr gut.
Das ist durchaus auch, naja, wenn man so Studium Wirtschaftsinformatik oder Fachinformatik-Ausbildung oder sowas hat, dann sind das durchaus auch so die Belegarbeiten, die dann gemacht werden, dass dann halt einfach mal gesagt wird, ja, entweder so, man implementiert das so eine kleine Funktion, die man auch selber architekturell sich überlegt, oder halt auch sowas wie, wir haben drei verschiedene Softwarekomponenten, wir setzen die mal alle auf und machen mal so ein paar Testprogramme drumherum, um mal zu gucken, was die können, und dann ist dann die Belegarbeit halt dieser Vergleich, der daraus kommt, mit einer Handlungsempfehlung versehen.
Ja, okay, ich verstehe. Das ist dann sozusagen, dass halt wirklich der Softwarearchitekt in dem Falle derjenige ist, der die Übersicht behält und auf den im Zweifel alle zeigen können und sagen, aber er hat doch gesagt.
Ja.
Okay.
Also in unserem Team ist es ja auch so, dass sich das alles in sehr viele einzelne kleine Services aufteilt. Und da ist es dann ja meistens so, dass einer von den Architekten, beziehungsweise halt die Softwareentwickler, die so in dieser Architektenrolle auch drin sind, auch durch Senioritäten und so weiter, ist es dann halt so, dass jeder Architekt so eine gewisse Gruppe von Services hat, für die er dann letztendlich die technische Gesamtverantwortung trägt. Okay. Also ich habe irgendwie meine, wie viele sind es dann, so 8, 9 Services, die letztendlich in meinem Hut sind, auch wenn ich nicht alle konkreten Änderungen da mache, weil ich ja dann, wie gesagt, auch die Kollegen habe, die dann in der Entwicklerrolle sind und dann die Aufgaben von mir in die Warteschlange gestellt bekommen.
Okay.
So, wir gehen mal weiter. Was denkst du, was ein Tester macht?
Ja, klar, testen, das ist ja ganz klar. Also der bekommt zu irgendeinem Zeitpunkt die Software mit UI vermutlich und fängt dann an, einfach mal Sachen auszuprobieren, ob denn das alles so funktioniert, wie das eigentlich soll und ob sich das gut anfühlt, so wie das ist. Und dann ist natürlich auch immer noch so die Sache, dass die Tester dann irgendwie so verrückte Sachen testen müssen. Irgendwelche komischen Abläufe, und dann klicke ich hier und da mache ich in dem Menü und dann gebe ich da einen Wert ein. Und dann gucke ich mal, ob ich dadurch das Programm zum Absturz bringen kann.
Ja, genau. Wir hatten doch irgendwann schon mal diesen klassischen Witz, kommt ein Tester in die Bar rein und sagt, ich möchte ein Bier, ich möchte 10 Bier, ich möchte minus ein Bier, ich möchte unendlich viele Bier, ich möchte einen Zugriffsgrad zu Grubs und so weiter, und macht das dann eine Zeit lang, sagt dann, okay, die Bar ist jetzt fertig, kann eröffnet werden. Die Bar öffnet also, der erste Kunde kommt rein und sagt, wo ist die Toilette, und die Bar geht in Flammen auf.
Ja, genau, okay.
Das ist halt auch, das stellt so genau dar, was einen guten Tester eigentlich ausmacht, beziehungsweise wenn man keine Tester angestellt hat, also jedes Team hat Tester, ne? Entweder hat man sie dann halt angestellt oder das sind halt die Kunden, die dann die Rolle übernehmen. Wie halt in diesem Witzbeispiel.
Bananensoftware.
Ja, das ist auch... Kunde. Ja, genau. Banana wäre reif beim Kunden, genau. Naja, das ist ja dieser Witz, den Fefe immer bringt, ne? Irgendwie der Auto-Updater ist fertig, es kann raus. Es kann noch nichts, aber der Update-Mechanismus funktioniert, dann können wir es zum Kunden liefern.
Okay.
Dann haben wir erstmal die Lieferfrist eingehalten. Das ist sogar so ein klassischer Witz, dass halt irgendwelche Programmierer was Neues gebaut haben und zeigen das dann meistens dann als Auftragsarbeit oder so und zeigen das zum ersten Mal den Kunden. Und wollen halt eigentlich eine Präsentation machen, wo sie halt die Teile zeigen, die bis jetzt funktionieren, weil sie schon wissen, der andere Teil funktioniert nicht. Und sofort kommt der Kunde an und drückt auf einen Knopf und alles geht in Flammen auf, weil das dann vielleicht auch irgendwie die Interaktion ist, die sie noch nicht bedacht hatten oder sowas. Das ist, davon gibt es andauernd irgendwelche Geschichten.
Ja, das sind ja auch so die klassischen Sachen, die auf irgendwelchen Spielemessen dann immer gezeigt werden, wo dann eine Person 14 Tage lang eine genaue Choreografie trainiert hat in einem Vertical Slice von einem Spiel. Und wehe, sie geht auch nur um 2 Pixel fail und das Spiel stürzt ab, sozusagen.
Ja. Ja. Mhm. Also Tester im Softwareentwicklungsbetrieb kann ja 2 unterschiedliche Sachen sein. Einmal das, was du jetzt gemeint hattest, der Tester kriegt halt dieses Programm, also wir stellen uns das jetzt mal im einfachsten Fall halt wie vor, halt eine Software, die man halt auf seinem PC starten kann. Und dann kann er da halt Dinge damit machen, irgendwie irgendwelche Werte eintragen oder sowas. Oder vielleicht, wenn es ein Spiel ist, halt bestimmte Aktionen im Spiel ausführen. Und wenn er dann irgendwo ein Problem findet, dann kann er dann halt ein Ticket aufmachen und sagen, hier ist der folgende Fehler, den kann man wie folgt reproduzieren. Oder es lässt sich vielleicht auch nur irgendwie 10% der Zeit reproduzieren. Und ich weiß noch nicht, warum es jetzt genau passiert. Aber wenn man irgendwie hier, meinetwegen, um bei dem Beispiel Spiele testen zu bleiben, weil das jetzt so greifbar ist, ne, wenn ich irgendwie in Level 17 hier an diese Stelle auf der Karte laufe und dann da irgendwie dreimal hüpfe und dabei irgendwie das Schwert nach oben schlage, anstatt nach links, dann stürzt das Spiel ab oder da fällt ein Gegner durch den Boden durch oder solche Sachen, ne, was da dann alles passieren kann. Und was nicht alles. Und was so einen guten Tester auszeichnet, ist, also manche Leute haben ein Talent dafür, diese Situation zu provozieren, die Fehler ergeben. Also es, von den Teams, wo ich gehört habe, wo es halt viele Tester gibt, ist es oftmals so, dass wenn man irgendwie 10 Tester hat, dass dann irgendwie einer von den Testern 90% aller Fehler findet. Weil das irgendwie die Person ist, die irgendwie hinreichend richtig oder kaputt im Kopf ist, je nachdem, um halt genau diese genau diese Situation zu finden, die vielleicht alle übersehen, weil sie halt einfach den Standardweg lang gehen oder sowas, ne?
Okay, ja.
Tester kann auch heißen, das ist jetzt wie gesagt die eine Sache, Tester kann auch heißen, dass man einen separaten Softwareentwickler hat, der nur die Tests schreibt. Das hatte ich ja vorhin beschrieben, wenn man als Softwareentwickler irgendwie eine neue Funktion implementiert, dann möchte man, wenn man auch nur irgendwie die Möglichkeit hat, eigentlich gerne dazu auch so einen automatischen Test schreiben, der das dann abprüft, dass das auch in der Zukunft noch funktioniert, wie man sich das gedacht hatte. Also, dass man dann halt zum Beispiel sagt, ich mache irgendwie so einen Test, wo sich ein Automat durch meine Webseite durchklickt und dann sagt irgendwie, wenn ich jetzt hier auf das Login-Formular komme, dann trage ich jetzt irgendwie den Testnutzer und das Testpasswort ein und dann drücke ich auf Login und dann sollte die nächste Seite tatsächlich anzeigen, dass ich angemeldet bin und dass ich da jetzt irgendwie bestimmte Aktionen ausführen kann und solche Sachen.
Ja, okay.
Und das kann halt auch sein, dass es eine separate Disziplin ist, sowas als Tester zu machen. Das kann ja durchaus auch sein, dass das an eine andere Firma geoutsourced wird. Ich habe da auch Bekannte, die mal in solchen Rollen gearbeitet haben eine Zeit lang. Ich glaube, zumindest die Bekannten, die ich da hatte, die waren nicht sehr glücklich geworden damit, weil das, ja, ich weiß auch nicht, ob das eine Rolle für mich wäre, weil ich niemals selber was baue, sondern immer nur quasi den Kram von anderen Leuten teste und ja, im Zweifelsfall auch den Kram von anderen Leuten, die selber nicht so viel Wert darauf gelegt haben, dass es irgendwie alle Eckfälle besonders gut bedacht sind und dann rennt man ständig in irgendwelche Probleme rein und sowas. Kann ich mir eventuell schwierig vorstellen, was die Motivation angeht bei sowas. Aber gut, das kommt sicherlich auf die Persönlichkeit der einzelnen Personen an.
Ja, man muss natürlich immer bedenken, dass das trotzdem eine extrem wichtige Position ist, ne? Also was ja häufig vergessen wird, ist, klar, Software wird irgendwie in Spielchen, in irgendwelchen Smartphone-Games benutzt, klar. Es gibt aber auch Software, die, keine Ahnung, Herz-Lungen-Maschinen am Laufen hält oder Atomkraftwerke. Oder so. Das bedeutet also, all diese Sachen müssen dann schon doch auch im Zweifel recht gut funktionieren.
Das ist natürlich die eine Sache. Die andere Sache ist halt auch, es ist ja auch ein reiner Faktor Lebensqualität, wenn ich gute Tests habe. Ja, also ich sage so scherzhaft, ich sage so, eins meiner wichtigsten Kriterien, wenn ich Software baue oder wenn ich halt als Architekt quasi unterwegs bin, ne, ist, ich möchte meine Software so bauen, dass ich nachts nicht rausgeklingelt werde. Ja. Also die ne, die Software soll im Idealfall natürlich einfach funktionieren, das ist einfach gesagt, aber sie soll halt resilient sein und zumindest sich so, auch wenn sie irgendwie schon dreimal angeschossen wurde, sich noch irgendwie weiterschleppen können. Also es soll irgendwie so eine Selbstheilungsfunktion und solche Sachen geben.
Ja.
Wir hatten ja mal Resilienz besprochen im Penta-Radio, ich glaube im August 2021, wenn ich mich richtig erinnere, das können wir auch nochmal verlinken bei dem Thema Tester hier. Ja, und zu diesem ganzen Thema Resilienz gehört halt auch so eine gute Testsuite, also so eine gute Sammlung von Tests, die auch zum Beispiel wirklich die Sachen abdecken, die ich als kritisch ansehe. Also wie gesagt, wenn ich irgendwie eine Steuerapplikation irgendwie habe, die irgendwelche Steuersätze berechnet, dann ist im Zweifelsfall das Allerwichtigste für mich, dass diese Steuersätze richtig berechnet werden anhand der Daten, die man eingegeben hat. Dann ist es vielleicht nicht mal irgendwie wichtig, dass irgendwie die Darstellung auf dem Bildschirm halt bis in den letzten Pixel richtig ist. Also da muss man sich jetzt nicht so den großen Wert drauf legen, aber dass halt die Daten richtig entgegengenommen, die richtige Zahl berechnet wird und die richtige Zahl wieder angezeigt wird, das ist irgendwie der absolut kritische Teil davon. Mhm, ja. Und der Teil, der mich dann auch zum Beispiel rechtlich am wenigsten Geld kostet, wenn da was schief geht, dann bin ich im Zweifelsfall irgendwie in Regress zu nehmen, wenn mein Kunden das Finanzamt auf den Deckel haut, weil die irgendwelche fehlerhaften Steuererklärungen abgegeben haben oder sowas. Ne? Ja. Da hilft eine gute Testsuite dabei, dass man gut schlafen kann.
Würde denn sowas wie dieser verrückte Affe da auch dazu zählen, der irgendwie Festplatten aus Servern rausreißt und so?
Ja, genau.
Okay.
Das ist, ich weiß jetzt nicht, ob man das unter Testing machen würde. Naja, das wird meistens nicht in so einer Rolle mitgeführt. Aber ich glaube, das hatten wir erzählt in der Cloud Computing-Folge, oder? Also für den Fall, dass es nicht in diesem Podcast war, können wir es nochmal kurz sagen. Was du meinst, ist ein Chaos Monkey.
Ja, genau.
Und das Themenfeld allgemein nennt sich Chaos Engineering. Da geht es darum, dass man die Resilienz seines Systems testet, dadurch, dass man sich Prozesse hinstellt, zum Beispiel ins Rechenzentrum hat so einen Prozess, der einfach mal umgeht und einfach Server nach Lust und Lieben ausschaltet. Also man kann ja in solche Server, da die ja dafür gedacht sind, von aus der Ferne betrieben zu werden, kann man halt auch, wenn man das richtige Datenpaket reinschickt an der richtigen Stelle, kann man den Server halt einfach durchstarten, ne? Wie als wenn ich den Reset-Knopf gedrückt habe und sowas. Und dann hat man halt quasi den chaotischen Affen, den Chaos-Monkey, der da halt rumgeht und einmal die Stunde halt einmal zufällig auf so einen Server drückt und einmal neu startet. Und wenn man das dann einführt, dann ist dann erstmal für 3 Wochen alles in Flammen oder vielleicht auch länger. Und wenn man dann irgendwann mal das Feuer gelöscht hat, dann hat man ein System, was deutlich resilienter ist, weil natürlich der Witz ist, dass Server ausfallen, passiert auch von alleine irgendwann mal. Und wenn man halt so ein Chaos Engineering betreibt und sich halt quasi darauf einstellt, dass das jetzt eine Sache, die ist routinemäßig passiert, dann wird es halt auch im kritischen Fall halt durchgehend gut behandelt werden, wenn man halt diese Prozesse dafür entwickelt hat. Wie gesagt, weil sowas halt wie einen Serverausfall oder auch einen Festplattenausfall oder dass ein Netzwerkkabel mal irgendwie kaputt geht oder sowas oder aus dem Stecker vielleicht einfach nur rausrutscht oder so, wenn die Rastnase nicht richtig funktioniert. Das sind ja alles Dinge, die passieren können. Und wenn man das halt regelmäßig durchtrainiert, also jetzt vielleicht auch nicht im Produktivsystem, der Chaos Monkey muss jetzt nicht irgendwie auf den tatsächlichen Produktivsystemen laufen, aber das reicht ja, wenn der in der Testumgebung am Werke ist oder dort, wo die Entwickler selber arbeiten und das dann halt denen hinreichend viel Schmerzen verursacht, dass sie es dann halt auch beheben, die ganzen Probleme, dann hat man letztendlich ein ganz groß resilientes System als vorher und kann man dann wieder nachts besser schlafen.
Okay, ja. Gut, was rate ich denn als nächstes?
Was denkst du, was ein Systemadministrator macht?
Der Systemadministrator ist ja, also in Betrieben, was man so kennt, oder in Behörden, ist ja eigentlich immer derjenige, der angerufen wird, wenn ein Rechner nicht startet und der dann kommt und, keine Ahnung, das Stromkabel richtig ansteckt und der eine kaputte Maus einsammelt, eine neue hinlegt und danach feststellt, ach, die war gar nicht kaputt, man muss die nur richtig anstecken. Also das ist ja das, was man so allgemein hört.
Ja, das sind so die nicht ganz unwahren Klischees. Eigentlich kann man sogar das Systemadministrator teilen in wieder dieselbe Teilung, wie wir vorhin bei Softwareentwickler und Architekt hatten. Dass es da eigentlich auch so die ausführenden Teile und die Architektenteile gibt in dieser Rolle. Aber ja, so wie sich der Softwareentwickler halt um die Entwicklungsphase eines Programms kümmert, so kümmert sich der Systemadministrator um die Betriebsphase. Also halt, wenn ich zum Beispiel eine Desktop-Applikation entwickle, dann ist halt der Administrator dafür zuständig, dass sie dann tatsächlich auf den Rechnern der Nutzer ankommt und dann dort gestartet werden kann, dass da schön die Verknüpfung auf dem Desktop ist und dass die auch die entsprechenden Berechtigungen und Zugänge und sowas alles konfiguriert bekommen haben. Wenn es jetzt um Software geht, die im Rechenzentrum läuft, dann halt, dass die ganzen Server überhaupt erstmal dastehen, alle ordentlich verkabelt sind im Zweifelsfall und dann das Betriebssystem darauf läuft, dass das Betriebssystem immer schön aktuell ist, dass die Software dann halt da eingespielt wird, dass auch die Software aktualisiert wird, wenn die Entwickler mal wieder was Neues gemacht haben, dass ja alle diese Fragen, die irgendwie mit dem Betriebssicht hangeln, eben ja durchzuführen, halt wie gesagt auf Störungen zu reagieren, auch Automatisierung zu bauen, halt um zum Beispiel Störungen zu erkennen oder automatisch zu beheben oder sowas, das ist dieses Feld des Systemadministrators. Das ist so, über die letzten Jahre hat sich so als Trend DevOps durchgesetzt, das habe ich hier verlinkt. Das können wir wahrscheinlich irgendwann mal genauer besprechen. Ich habe da auch eine Idee, daraus eine ganze weitere Folge zu machen. Vielleicht nicht DevOps an sich, aber in einem adjazenten Thema. Aber da ist grundsätzlich die Idee, dass diese zwei verschiedenen Gewerke, halt die Entwicklung und der Betrieb, also die Systemadministratoren auch zusammenarbeiten sollen, am besten auch dasselbe Team bilden, damit die Entwickler einen Anreiz haben, die Software auch so zu gestalten, dass der Betrieb dann möglichst angenehm damit umgehen kann. Und der Systemadministrator dann nicht irgendwie erst diese Software dann irgendwie schreiend in den Server reinzerren muss, sondern die sich dann da gleich schön ergonomisch automatisch einfügt.
Ja, okay.
Und schon gleich sagt, ach, hallo lieber Systemadministrator, gut, dass du da bist. Hier kannst du bitte eintragen, wo ich meine Backups hinspeichern kann, die ich natürlich selbstverständlich automatisch anlege. Und hier ist der große rote Knopf, falls du meinen Restore machen musst. Und übrigens, guck mal, hier sind die Updates, die du heute für dich installieren kannst. Ist die Welt nicht schön? Ja, okay. Anstatt, dass man mit einem Schraubenschlüssel das aus der Anwendung rausprügeln muss.
Okay, ja. Also könnte man sozusagen, er ist sowohl Maschinenführer, aber dann doch eher Wartungsingenieur.
Ja, so ein bisschen beides, ne?
Ja, okay.
Also auch da, wie gesagt, da gibt es ja dann auch so eine Rollenprogression, ne? Quasi der, vielleicht, wenn ich es irgendwie so ein bisschen vergleichen möchte mit dem Gesellen und dem Meister, was natürlich auch wieder wahrscheinlich ein hinkender Vergleich sein wird, aber halt ja so der Geselle ist dann halt derjenige, der dann halt diesen Exekutivbetrieb macht und dann halt, wie gesagt, Updates installiert, irgendwie Kabel austauscht, die kaputt sind oder dann halt nachts aufsteht, wenn irgendwie das Lämpchen rot ist und dann irgendwie der Pager losgeht. Und der Meister dann quasi ist dann halt der Architekt, der sich halt überlegt, wie diese Prozesse aussehen und dann halt seine Gesellen anleitet, das dann dementsprechend umzusetzen.
Okay, ja. Gut.
Ja, es sind alles so ein bisschen vage Unterteilungen. Wir haben jetzt aber eine Kategorie, wo es eine relativ klare Unterteilung gibt. Was denkst du, was der Kundendienst macht? Außer durchdrehen.
Was macht der Kundendienst? Das ist eine gute Frage. Ach nee, das ist ja eher Außendienst. Sachen verkaufen ist ja eher Außendienst. Na, der Kundendienst, ja,
das ist eigentlich Sales
schon,
ist was anderes.
Genau, ja, schon gewonnene Kunden zu betreuen, wenn Probleme auftauchen. Also das sind sozusagen die Leute an der Support-Hotline, die anrufen, wenn Leute kommen und sagen, ja hier, warum funktioniert dieses oder jenes Modul meiner Software nicht? Das sollten Leute sein, die Ahnung davon haben, wie man das Produkt bedient, das man da verkauft, damit man irgendwie den Leuten das auch nahe bringen kann. Also die sich trotzdem selbst auch sehr gut in der Software und in der Bedienung auskennen, damit die da schnell helfen können. Das wäre das, was ich...
Wäre deine Wunschvorstellung.
Ja, so soll es sein.
Ja, das, was du jetzt beschrieben hast, ist Kundendienst Level 1. Es gibt in der konventionellen Unterteilung gibt es drei Level. Je nachdem, an was für Manager man kommt und an was für Organisationsstrukturen kann man auch andere Level haben. Also ich habe auch schon Level 4 gesehen, ich habe auch schon Level 2,5 gesehen, aber das sei es drum. Ich mache jetzt mal die Standardaufteilung. Level 1, 2, 3. Eins ist das, was du beschrieben hast, also der tatsächlich mit dem Kunden redet. Mhm. Also der dann halt die Anfrage vom Kunden entgegennimmt, der dann halt vielleicht so ein Playbook hat, also halt so eine Liste von Schritten, die er mit dem Kunden durchgehen kann. Das kennt man ja vielleicht, wenn man irgendwie beim Internetanbieter anruft, weil das Internet nicht geht und da sitzt dann so jemand, der einem dann sagt, haben Sie denn auch den festen Sitz aller Steckverbindungen überprüft? Mhm, ja. Wo wir als Techniker regelmäßig ausrasten, wenn wir mit solchen Fragen konfrontiert werden, obwohl ich eigentlich als nächstes schon den Traceroute durchsagen wollte.
Ja, man lässt das erst eher so stoisch über sich ergehen, ja.
Ja, mittlerweile ja, ne? Ja, das ist wahrscheinlich auch so eine Altersfrage. die Sache ist aber nur, dass die das halt sagen, hängt halt damit zusammen, dass man damit halt wirklich 90% aller Probleme löst.
Ja, wahrscheinlich.
Das
ja.
kann man sich gar nicht vorstellen, so als Techniker, der halt das komplett intus hat, solche Dinge halt automatisch zu überprüfen, wenn irgendwie was schief geht. Als erstes mal gucken, ob alle Stecker noch richtig drin sind, ne? Als erstes den Router neu starten und sowas und dann überhaupt erstmal rauskramen, wo eigentlich die Hotline-Nummer ist und so. Natürlich ein weniger technisch bedarfter Nutzer, der halt vielleicht nicht auf solche Ideen kommt, der wird dann halt als erstes nach der Support-Hotline greifen. Und für den ist es tatsächlich hilfreich, wenn er auf diese ersten Schritte hingewiesen wird.
Da fällt mir gleich der nächste XKCD ein, der mit dem Shibboleth.
Ja, genau. Ja, genau. Wo der Protagonist dann träumt, dass er irgendwie den idealen Kundendienst-Hotline findet, wo er zwar auch erst irgendwie versucht, das abzuwimmeln und dann kriegt aber raus, dass er irgendwie das richtige Wort sagen muss und dann wird er automatisch durchgestellt zu einer Person, die mindestens drei Programmiersprachen kennt und genau, das Problem richtig. Halt qualifiziert beantworten kann.
Richtig, genau.
Ja, genau. Und das ist im Prinzip schon genau dieser Punkt, wo es dann von Level 1 zu Level 2 übergeht. Also Level 1 ist halt so dieses erste Upscreenen von den häufigsten Problemen, dass man vielleicht das Volumen der eingehenden Fragen schon mal gleich runter reduzieren kann. In dem Sinne, Level 1 Support kann auch einfach so ein FAQ sein, also so eine Sammlung von häufig gestellten Fragen. Und das sieht man auch durchaus, dass die ganzen Firmen auch versuchen, wenn man irgendwie eine Supportanfrage stellen möchte, dass sie einen erst durch diese häufig gestellten Fragen durchleiten, damit man vielleicht irgendwie da schon gleich das Problem gelöst bekommt. Mhm. Was natürlich im Sinne des Unternehmens ist. Dann braucht man weniger Leute im Kundendienst, aber was natürlich auch zum gewissen Maße auch im Sinne des Kunden ist, wenn die FAQ gut formuliert ist, dann hilft mir es tatsächlich auch weiter, wenn ich irgendwie die häufige Frage sofort irgendwie gelöst bekomme. Das kann auch Level 1 sein oder dass Level 1 dann irgendwie sieht, der Kunde kommt an und sagt, es geht nicht. Und dann sagt der Level 1 Support sich, naja, damit können wir jetzt nicht viel anfangen. Wir müssen jetzt erstmal mit dem Kunden rauszukommen, was jetzt eigentlich das Problem ist. Vielleicht irgendwie Daten aufnehmen, so nach dem Motto, welches Kundenkonto ist betroffen, was ist genau das Problem, ne? Wie kann man das reproduzieren und sowas. Der nächste Schritt ist dann Level 2. Level 2 ist dann, was auch zu Level 1 gehört, ist das dann quasi in die richtige Themenfeld einzusortieren. Denn so eine Firma hat ja meistens irgendwie verschiedene Produkte oder sowas. Und da muss es dann halt in die nächste Stufe sortiert werden. Und das ist dann halt Level 2, da schlägt es dann bei Leuten auf, die sich mit einem bestimmten Teil des Systems gut auskennen. Also zum Beispiel, wenn ich unsere Cloud irgendwie nehme, wir haben ja besprochen, was Cloud ist in Folge 24. Und da kann man sich halt vorstellen, es gibt irgendwie so die eine große Level 1 Support-Infrastruktur, wo man halt ankommen kann und kann halt jedes Problem reinmelden. Und diese Leute im Level 1 sagen dann, okay, das hier klingt nach einem Problem mit dem Netzwerk, das hier klingt nach einem Problem mit dem Storage. Und dann wird das halt dementsprechend sortiert. Und auf Level 2 sitzen dann halt die entsprechenden Teams, die sich dann halt spezialisieren auf Compute, also auf die Rechenfunktionen, auf Network, auf Storage, auf Backups vielleicht oder was auch immer da für Dienste sind, die von dieser Cloud angeboten werden. Und die dann halt dann auch über das entsprechende technische Detailwissen verfügen, um dann halt ja, schon detaillierter reinzugucken und dann vielleicht so quasi die nächsten 90% aller Anfragen bearbeiten zu können und die dann halt auch vielleicht wissen, irgendwie in unserer Domäne passiert es irgendwie, vielleicht hier im Netzwerk passiert es relativ häufig, dass irgendwie so eine Firewall-Regel nicht richtig eingestellt ist und wissen dann halt auch ganz genau, wie man sowas diagnostizieren kann und wo man da das Problem genau finden kann. Und das ist ja, was du meintest hier mit diesem Beispiel, ich rufe am Internetanbieter an und wenn ich dann wieder das richtige Passwort sage, komme ich dann durch zu dem Techniker, der dann tatsächlich weiß, wo er nachgucken muss, um dann die interessantere Störung zu diagnostizieren an meinem Anschluss.
Ja.
Level 3 ist dann, ja, diese Abgrenzung Level 2, Level 3 ist meistens dann eher so entsprechend der Organisationsstruktur. Also Level 2 Support sind meistens noch Leute, die dafür dediziert abgestellt sind. Oder meinetwegen zum Beispiel, wenn man irgendwie 5 Entwickler hat, dass dann jede Woche einer abgestellt ist, dafür die Level 2 Fragen zu machen, um sich um diese Tickets zu kümmern. Und Level 3 sind dann wirklich die richtig harten Experten. Also wenn es dann halt um ganz spezifische Einzelfragen geht, wo auch, wie gesagt, die 2 Support-Ebenen davor schon geklärt haben, das ist wirklich ein Problem und irgendwie ein interessantes Problem, sagen wir so. Dann kommt halt der Spezialist an. Also zum Beispiel, wenn jetzt halt zu einem meiner Services halt irgendwie so eine Frage aufkommt, die halt Level 2 nicht klären kann anhand von ihrem allgemeinen Wissen, dann kommen sie halt zu mir und sagen, du sag mal, was geht denn hier vor sich? Kannst du mir das mal erklären und so? Ne? Und dann habe ich es bis jetzt immer relativ schnell beantwortet bekommen. Okay. Vielleicht nachdem ich kurz selber verwirrt war, aber ja, das ist dann so die letzte Bastion quasi, weil natürlich diese Level-3-Supporter halt auch am rarsten gesät sind, weil das halt die besten Spezialisten sind, die sich mit dem Kram dann auskennen.
Okay, gut, aber das sind natürlich auch die Probleme, die am seltensten auftauchen, logischerweise.
Hm. Ja, hoffentlich, ne?
Ja.
Beziehungsweise, wenn man dann halt sieht, wenn ich halt jetzt Level-3-Support mache und ich sehe halt, dass innerhalb von einem Monat dreimal dieselbe Frage reinkommt, dann ist das halt ein Zeichen für mich, okay, da muss ich mal die Level-2-Leute schulen, dass sie mit dieser Frage selber umgehen können. Also mal eine entsprechende Dokumentation dafür schreiben, was macht man bei folgendem Fehler und quasi diese Schritte mal formalisieren, dass die das dann für mich übernehmen können.
Okay, ja.
Das ist durchaus auch sowas, was ich unter diesem Begriff technische Gesamtverantwortung für einen Service fassen würde. Wie gesagt, das ist auch so ein bisschen von den lokalen Geflogenheiten jedem Unternehmen abhängig, wie weit man da bestimmte Kompetenzen fasst oder wie halt quasi auch die interne Politik zwischen verschiedenen Abteilungen ist. Aber zumindest für mich umfasst halt technische Gesamtverantwortung über den Service halt, dass ich auch, wie gesagt, im Rahmen von diesem DevOps-Konzept auch Fragen des Betriebs und auch Fragen des Supports abkläre und dokumentiere und so weiter.
Okay.
So, wir haben ja noch eine weitere technische Disziplin, aber die ist sehr einfach, nämlich Übersetzer. Das werde ich jetzt hier nicht weiter ausführen, weil das haben wir in Folge 17 besprochen bei der Lokalisierung.
Ja, genau. Okay. Also da werden Texte genommen, übersetzt und dann in die entsprechenden Zeilen wieder reingeschrieben.
Ja, ja im Texte, ja.
Ja, Menübeschriftungen
hat man. Gut, das sind auch Texte. Ne? Ich glaube, es ist wirklich tatsächlich Texte, weil, das hatten wir in der Lokalisierungsfolge besprochen, im Prinzip alles andere kann man durch kompetente Programmbibliotheken abhandeln. Also, dass halt je nach Region ein anderes Tausender-Trennzeichen oder so verwendet wird oder halt der Text von rechts nach links fließt, anstatt von links nach rechts. Ja. Das fällt dann halt wieder unter den Bereich Testen. Im Zweifelsfall. Ja, es sind durchaus meistens die Texte, ja. Natürlich dann auch, dass dann diese Leute, die da übersetzen, halt wissen auch, wie sich lokale Geflogenheiten auswirken, was Jargon und so angeht. Mhm. Also eventuell, wenn man irgendwie eine medizinische Software macht, dann möchte man im Übersetzungsteam auch Ärzte haben und sowas, die halt mit den entsprechenden Jargon in ihrer eigenen Sprache vertraut sind.
Ja.
Das ist ja auch im Zweifelsfall dann lebensentscheidend.
Oh, richtig. Okay, gut. Ja, wie gesagt, wir hatten da schon eine ganze Folge drüber eigentlich. Ja,
dann haben wir die Designrollen. Was denkst du, was ein UI-Designer oder eine UI-Designerin macht?
Naja, das ist ja genau das, ne? Also, dass man eben die eigentliche Benutzeroberfläche designt oder halt sich ausdenkt. Was war das nicht? Bei den Marvel-Comics, das Head-Up-Display von Iron Man, das ist so ein klassischer Fall für UI-Design, was da so für Sachen eingeblendet werden, mit welchen Fenstern, in welcher Größe und dass das alles übersichtlich bleibt und so weiter. Ja.
Ja. Oder zum Beispiel die Displays bei Star Trek in den ganzen 90er-Jahres-Star Trek-Serien gab es ja so ein Design, was sich durchgezogen hat, von Michael Okuda gestaltet damals. Mhm. Dementsprechend heißen dann diese Bildschirme halt Okuda-Gramme. Und diese Darstellung ist halt so grundsätzlich darauf basierend, dass man halt einfach nur eine hinterleuchtete Acrylgasfläche hat, auf die man dann so farbige Folien aufgeklebt hat. Dann hat dann der entsprechende Schauspieler, der dann halt quasi da die Konsole bedient hat als Teil der Handlung, hat dann da halt nur so auf diesen Flächen rumgedrückt, was natürlich dann einfach dadurch motiviert war, dass das halt einfach herzustellen ist und in Masse zu produzieren, während halt diese 60er-Jahre-Star Trek-Serien halt da irgendwie alle möglichen Knöpfe und sowas extra aufgebaut hatten, ist das quasi nur so eine hinterleuchtete Glasplatte gewesen, die man da reingeschraubt hat. Und dann hat man dann irgendwie die nächste Folie darauf geklebt, damit man wieder mal, damit es wieder ein bisschen anders aussah für die nächste Szene.
Ah, okay. Mhm.
Oder vielleicht irgendwie, um dann irgendwie, wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwie hier den bestimmten Stern, den ich jetzt gerade mit meinem Sensor analysiere, dann macht man da halt so ein Bild von dem Stern darauf, ne? Und dann ist es dann halt auch wieder passend zum Inhalt der Folge so ein bisschen. Ja, das ist so UI-Design. Das hatte ich auch gerade gestern, habe ich mit unserer UI-Designerin gesessen, weil ich eine Funktion zu implementieren habe, die auch in der UI sichtbar ist für den Kunden dann. Und wir haben dann so überlegt, wie wir das am besten präsentieren können, wie sich das so in die visuelle Hierarchie von den anderen Sachen einfügt. Es stellt sich halt raus, wenn man irgendwie schon drei verschiedene Arten von farblich gefüllten Balken hat, dann noch eine vierte Art hinzuzufügen, erfordert ein bisschen Fingerspitzengefühl.
Mhm, ja.
Damit das dann noch gut erklärlich ist. Vor allem halt, wenn man so Software hat, die halt für die Kunden nicht extra geschult werden. Ne? Also es gibt ja auch so was zum Beispiel wie ein Flugzeug oder sowas, da muss halt jemand, der das irgendwie fliegen will, muss halt für dieses konkrete Flugzeug ausgebildet werden und bestimmte Menge von Flugstunden absolvieren im Simulator und im echten Modell.
Ja.
Man muss dann wie noch als Co-Pilot fliegen für eine ganze Weile, bevor er dann tatsächlich als Pilot sein kann und so weiter. Und da hat man natürlich eine sehr spezifische Ausbildung. Da kann man eventuell halt auch mit einem nicht so selbsterklärlichen UI durchkommen. Es sollte trotzdem ergonomisch sein, aber es muss nicht unbedingt selbsterklärlich sein, während halt die meiste Software, die man so baut, zum Beispiel so für Web-Applikationen, Webseiten und sowas, die muss ja wirklich selbsterklärlich sein. Und auch wenn komplexe Sachverhalte präsentiert werden, muss es halt auf eine Form dargestellt werden, dass die Nutzer das möglichst intuitiv auffassen können, was da vor sich geht und die richtigen Vorstellungen entwickeln davon.
Mhm. Ja, okay.
Ja, das ist sowas, was eine UI-Designerin im Blick hat, beziehungsweise zu dem Aufgabenfeld gehört dann ja auch das Entwurf von solchen Design-Systemen und sowas, also dass man sich halt mal überlegt, zum Beispiel, welche Steuerelemente brauchen wir auf unserer Oberfläche für verschiedene Anwendungsfälle und dann einmal die entsprechende Gestaltung sich einmal konsistent überlegt, damit es alles hoffentlich aus einem Guss aussieht, so ein bisschen.
Okay, ja.
Ja, wenn wir dann in der Spieleentwicklung insbesondere sind, da gibt es noch ein paar andere Designrollen. Was glaubst du denn, was ein Spieledesigner macht?
Ein Spieledesigner? Gute Frage. Das ist ja nun wirklich auch sehr facettenreich, was man da eigentlich alles designen kann. Also man kann zum Beispiel ein Gameplay designen. Man kann sich also überlegen, welche Spielemechaniken würden denn eigentlich Spaß machen und wie lange und wie oft muss ich das irgendwie durchmischen und für Abwechslung sorgen. Das kann zum Beispiel designt werden. Es kann ein optischer Ausdruck designt werden, der also zum Beispiel eine Lichtstimmung oder was in der Art. Sowas wie eine Prämisse wäre ja dann schon eher wieder Story. Ja, ich würde sagen, so Gameplay-Anmutung, also möchte ich ein schnelles Spiel oder möchte ich ein langsames Spiel, bei dem ich mehr überlegen muss oder was in der Art, würde ich sagen.
Ja, das ist natürlich in dem Sinne eine Fangfrage, weil es ja hier eigentlich um IT ging und Spieledesigner müssen ja nicht unbedingt in der IT unterwegs sein. Es gibt ja auch Brettspiele, es gibt ja auch Kartenspiele und so weiter. Oh. Es gibt ja auch, wie würde man das nennen, physische Spiele, ne? So wie Fang oder Völkerball oder sowas. Ne?
Ja.
Das sind ja auch Spiele. Also auch Leute, die sich die Fußballregeln ausdenken, sind ja auch Spieledesigner in dem Sinne. Aber auch so quasi sich ein System halt auszudenken, also wie der Architekt halt sich die Interaktion von verschiedenen Softwarekomponenten überlegt, so ist ja ein Spieledesigner jemand, der sich verschiedene Regeln überlegt, die miteinander interagieren. Das hatte ich jetzt gerade letzte Woche live gesehen. Ich hatte mit ein paar Freunden gesessen, mit denen ich Skat spiele und wir hatten mal versucht, Pokerskat zu entwickeln.
Okay.
Und da war dann so die Idee gewesen, wir geben halt 10 Karten aus, ne, ganz normal, wie man das jetzt beim Skat kennt. Und dann kann man halt reizen, wie man es beim Skat so kennt. Und man kann auch gleichzeitig wetten, wie man es beim Poker macht. Und dann spielt man 5 Stiche mit dem Skatspiel und danach hat man 5 Karten übrig und damit muss man die Pokerhand gewinnen.
Okay.
Und es ist genau in das Chaos ausgeartet, was du dir jetzt gerade vorstellst dabei. weil das natürlich total konfliktierende Ziele sind und man hat halt vor allem irgendwie vorne halt ein relativ unkontrollierbares Zufallsargument Element dadurch, beziehungsweise auch ein kompetitives Zufallselement dadurch, dass halt die anderen Spieler einen dazu bringen können, Karten legen zu müssen, wenn man irgendwie Skat bedienen muss, die man eigentlich bräuchte, um seine Pokerhand zu bauen.
Ja,
und das ich bin noch nicht davon überzeugt, dass es gar nicht geht, aber es wäre auf jeden Fall sehr herausfordernd, das halt so zu konstruieren, dass es halt wirklich funktioniert als Spiel. Ne? Also dass es halt sich irgendwie fair anfühlt, aber auch nicht zu kompliziert, dass man irgendwie das Gefühl hat, hier jetzt plötzlich 30 Sachen im Kopf halten zu müssen. Ne? Und dann, also ich habe auf jeden Fall gewertschätzt, dass Skat eigentlich relativ gut als Spiel designt ist, ne? Was ja natürlich auch anhand des Erfolgs zu sehen ist. Das ist ja durchaus ein Fakt. dass sich dieses Spiel jetzt schon seit über 100 Jahren hält, in der Form, so mehr oder minder.
Ja.
Dass es ja offenbar ganz gut designt ist, halt auch für eine große Menge von Leuten zugänglich zu sein und gleichzeitig halt auf einer angenehmen Weise fordernd zu sein und so weiter und eine gute Balance aus Zufall und Strategie und Fähigkeit abzubilden. Das ist ja so ein bisschen, was der Spieledesigner macht, auch wenn es um Spiele im Computerkontext geht.
Ja, das stimmt natürlich. Also ist halt auch so ein bisschen so eine Reifefrage, ne? Also Schach zum Beispiel ist ja auch so ein sehr, sehr gut gereiftes Spiel einfach. Ist sehr ausgeglichen, funktioniert mit einem sehr geringen Set an Regeln, ja.
Also das ist ja auch durchaus, was der ästhetische Impuls des Softwareentwicklers ist an sich. Man möchte ja mit möglichst wenig Code auskommen, ne? Und dann damit möglichst viele interessante Sachen machen. Also von daher ist befriedigt Schach auf jeden Fall meinen Sinn von Ästhetik.
Okay, ja,
cool. Auch wenn ich selber kein guter Schachspieler bin, weil ich nie wirklich die Zeit investiert habe, daran gut zu werden. Hm. Aber gut, im Skat bin ich einigermaßen okay.
Gut.
Was Design-Disziplinen der Spielentwicklung angeht, hat man da natürlich noch ein paar andere Sachen. Also Spieledesigner, wie gesagt, der kümmert sich halt um ja die Grundmechaniken des Spiels selber. Vielleicht auch, wenn man jetzt sagt, man hat halt ein Spiel, wo man einen Charakter bewegen kann, halt solche Fragen wie, auf welche Weisen kann man den Charakter bewegen? Vielleicht auch, auf welche Knöpfe bildet es ab auf dem Controller, damit man irgendwie Aktionen passend kombinieren kann. Wenn ich mir zwei Aktionen habe, die beide gleichzeitig auszuführen gehen können, damit ich vielleicht einen Vorteil im Spiel daraus machen kann, wäre es natürlich blöd, wenn diese Aktionen beide auf dem rechten Daumen liegen, also auf Knöpfen, die nur mit dem rechten Daumen erreichbar sind.
Mhm, ja.
Solche Sachen gehen ja da eventuell auch rein. Das ist dann eventuell, wo man auch sehr viel Feedback von Testern und so braucht, die dann wie sagen, irgendwie dieser Trick, den du dir hier überlegt hast, der ist zu schwer oder man müsste das irgendwie anders gestalten, damit es irgendwie besser geht. Vielleicht irgendwie, indem man das Zeitfenster, in dem der Knopf gedrückt werden muss, ein bisschen nachgiebiger macht und sowas. Das ist Spieledesign. Dann hat man natürlich dann noch ganz viele andere Sachen zu designen im Kontext von so einem Spiel. Man hat grafische Elemente, also halt so Texturen, die man zu malen hat oder 3D-Objekte, die zu modellieren sind oder Animationen, die entwickelt werden müssen. Man hat Level-Design, dass halt dann diese ganze Welt zusammengebaut wird. Dementsprechend, wie dann vielleicht auch die Story läuft, dass dann halt zur Story passend halt die Welten halt gebaut werden, durch die man dann halt in den entsprechenden Situationen des Spiels durchgeht. Man hat Sound-Design, wo sich dann überlegt wird, welche Geräusche da irgendwie gemacht werden und welche Musik dann läuft und wie vielleicht Musik von einem Ort in die Musik des nächsten Orts übergeht. Das sind alles Designfunktionen, die man da hat.
Mhm.
Was man jetzt in normaler Software nicht so in dem Maße hat. Also Sounddesign habe ich jetzt in den Applikationen, die ich so entwickle, noch nicht gehabt.
Ja gut, aber entwickel mal ein Betriebssystem.
Ja, beim Betriebssystem hat man durchaus diese Benachrichtigungsklänge und sowas, ne? Also ich weiß nicht, hat Windows überhaupt noch sowas wie so einen Start-Sound und so einen Shutdown-Sound?
Darüber weiß ich nichts. Aber
ich glaube, das ist einfach heutzutage hinfällig, weil diese Betriebssysteme einfach immer nur im Sleep sind und deswegen das überhaupt niemals eintritt, so richtig, diese Situation.
Also was für mich so ein schönes Beispiel ist Ubuntu. Okay. Ubuntu hat ja diese so Trommeln und so und also so verschiedene Schlaginstrumente. Das gesamte so akustische Meldungen-Repertoire von Ubuntu sind ja so verschiedene Schlaginstrumente.
Ah ja.
Das finde ich sehr hübsch designt.
Ja, das passt ja auch ein bisschen zu der Wortherkunft von dem System. Ne?
Genau.
Das ist ja so ein afrikanisches Wort, was für Gemeinschaft steht, weil Mark Shuttleworth, der die Firma Canonical gegründet hat, die Ubuntu herstellt, kommt, glaube ich, aus Südafrika, wenn ich das richtig erinnere.
Okay, das
und hat da auch so ein bisschen hat da so ein bisschen diese kulturellen Einflüsse mit bekommen quasi.
Mhm, okay, ja.
Anyway. Wir haben jetzt noch Management-Disziplin. Ich sehe auch schon wieder, wir haben eine sehr lange Folge heute.
Och, ja.
Ja, mal gucken, wie viel du von deinem Tee trinken und Husten rausschneiden kannst, aber gut. Was denkst du, was ein Projektmanager macht?
Noch mehr Übersicht haben als der Software-Architekt. Die Fäden zusammenführen und auf den Zeitplan achten.
Ja. Das ist, was ich vorhin meinte, als ich glaube, beim Software-Architekten, wo du so meintest, das ist der, der die wahnwitzigen Anforderungen stellt, die man nicht erfüllen kann und sowas, hatte ich dir so gesagt, ja, das passt aber für eine andere Rolle, das ist dann so der Projektmanager. Also das ist, naja, das ist das Klischeebild des Projektmanagers. Ein guter Projektmanager ist jemand, der vermittelt zwischen den verschiedenen Stakeholdern, die halt irgendwas von der Software haben wollen, also die Leute, die halt Anforderungen von außen reinkippen oder halt vielleicht auch aus dem Team heraus Anforderungen reinkippen, ne? Also vielleicht kommt auch irgendwie der Systemadministrator an und sagt irgendwie, diese Software ist viel zu schwer zu betreiben, folgende 10 Dinge müssen besser werden. Mhm. Von außen kommt irgendwie der Kunde und sagt, ich will hier die neuen 5 Funktionen, die ich im Traum gesehen habe. Aus Sales kommt irgendwie jemand an und sagt, ja, wir haben irgendwie einen Vertrag verkauft, da steht drin, dass ihr diese Funktion hier liefern könnt bis Ende des Monats. Der CEO sagt irgendwie, die Beraterfirma hier hat gesagt, irgendwie alle, die hip und trendy sind, machen was mit Machine Learning. Wir müssen jetzt auch Machine Learning machen. Oder ja, mit Blockchain oder so. Das sind ja alles Dinge, die passieren und der Projektmanager vermittelt dann halt so ein bisschen und priorisiert, was irgendwie am wichtigsten und so weiter ist. Hoffentlich in Abstimmung auch mit den Architekten, was halt machbar ist und so, ne? Ja, das ist so diese Rolle so ein bisschen. Ein guter Projektmanager zeichnet sich auch ein bisschen dadurch aus, dass er diese äußeren Einflüsse mitunter auch von den Technikern fernhält, damit die Techniker in Ruhe ihre Arbeit machen können und nicht ständig in irgendwelche Kunden-Meetings reingezogen werden, wo über irgendwelche Details von neuen Funktionen gestritten wird.
Okay, ja.
So, das ist so alles, was ein guter Projektmanager machen würde. Dann habe ich ja noch als nächste Tätigkeit einen Release-Manager. Was denkst du denn, was eine Release-Managerin macht?
Ja, gucken, ob der Auto-Updater intakt ist. ein Release-Manager. Boah, das ist krass. Also ich kann das Wort übersetzen, aber die genaue Tätigkeit fällt mir schwer. Am Ende geht es wahrscheinlich darum, einzuschätzen, ab wann eine Software fertig ist, ausgeliefert zu werden, natürlich. Und natürlich auch, das so ein bisschen zu überwachen, dass verschiedene Termine eingehalten werden können.
Ja, das ist vielleicht so ein bisschen eine spezielle Art von Projektmanager, kann man so sehen. Das ist eine Rolle, die man auch relativ häufig in Open-Source-Projekten sieht, auch wenn es keine formale Teamstruktur gibt, wie das in Unternehmen der Fall ist. Und in solchen Open-Source-Projekten kommen ja dann Freiwillige zusammen meistens oder halt es kommen Entwickler aus einzelnen Firmen zusammen, die halt an dem gemeinsamen Produkt arbeiten, was alle dann insgesamt verwenden. Mhm. In solchen Projekten hat man es dann häufig, wenn man irgendwie einen bestimmten Release machen möchte, also zu einem bestimmten Zeitpunkt möchte man irgendwie die neue große Version veröffentlichen, damit dann auch die ganzen Kunden den halt einsetzen können und zum Beispiel auch, wo dann vielleicht andere Leute davon abhängen, dass dann auch dieser Release rechtzeitig gemacht wird, damit die das dann wieder bei sich integrieren können für ihren eigenen Release und solche Sachen.
Ah, okay. Ja.
Da gibt es dann halt die Aufgabe eines Release-Managers und das ist dann der Einpeitscher, der dann alle einprügelt dafür, dass sie dann halt ihre Funktion rechtzeitig fertigstellen oder dann halt sagt, nee, ihr seid jetzt zu spät, diese Funktion kommt jetzt hier nicht mehr rein in diesen Release, die muss dann bis zum nächsten Mal warten.
Mhm. Ja.
Und die dann halt, ja, diesen Prozess begleitet und dann halt so einen Blick hat, wo sind noch die offenen Stellen, wo sind die kritischen Fehler, die noch zu beheben sind. Ist das jetzt irgendwie dringend genug, um den Release deswegen zu verzögern oder machen wir dann später ein Update dafür? All diese Sachen. Ich war mal bei KDE tätig, in dem KDE-Projekt vor, ja, jetzt auch schon 12 Jahren oder so. Und da gab es halt auch diese Rolle des Release-Managers und da gab es einen sehr detaillierten Release-Schedule. Das war damals alle 6 Monate gab es einen neuen Release. Und dann wird dann halt quasi zurückgerechnet, irgendwie, wenn der Release-Termin festgesetzt ist, gibt es dann so ganz viele Meilensteine zwischendurch. Und dann wird zum Beispiel gesagt, ab 4 Wochen vor dem Release darf man keine benutzersichtbaren Texte mehr ändern, damit die Übersetzer rechtzeitig fertig sein können bis zum Release. Na, wenn ich jetzt irgendwie einen Tag vor Veröffentlichung der neuen Version jetzt irgendwie noch neue Texte einfüge, als Teil eines Bugfix oder sowas, würde es ja bedeuten, dass die Übersetzer keine Zeit mehr haben, darauf zu reagieren. Und dann ist dann halt dieser eine unübersetzte Text in der Software drin. Das wäre ja auch komisch.
Ja.
Deswegen gibt es dann halt da solche festen Grenzen. Oder so 6 Wochen vorher dürfen keine neuen Programmbibliotheken mehr reingeholt werden, damit die Leute, die dann das Paketieren hinreichend Zeit haben, diese ganzen Abhängigkeiten vorzubereiten für den Release-Tag.
Okay.
Solche Sachen. Und der Release-Manager ist dann halt derjenige, der dann halt darüber wacht, dass sowas halt passiert und den Leuten im Zweifel so auf den Deckel haut oder halt, wenn jetzt sich die Situation ergibt, dass doch noch irgendwie ein hochdringender Bugfix notwendig ist, das ist eine hochdringende Fehlerbehebung, die halt dann doch noch einen neuen Text erfordert, dann ist der Release-Manager halt derjenige, der halt sagen muss, ja, okay, das ist jetzt halt tatsächlich so wichtig, das kommt noch rein und ich werde mich jetzt persönlich darum kümmern, dass die Übersetzer Bescheid wissen, dass sie nochmal diesen einen Satz übersetzen müssen.
Okay.
Und dass es auch bis morgen gemacht wird. Das ist so der Einpeitscher. Der Chief Whip, würde man im britischen Parlament sagen.
Ja, gerade das habe ich eben auch gedacht, ja. Die Chefpeitsche, okay, ja.
Ich habe hier noch den Scrum Master, da würde ich mal ganz kurz nur reinlugen. Ja, genau. Das werde ich jetzt nicht fragen, weil das wirst du nicht wissen. Scrum ist eine Entwicklungsmethodologie. Und das hatte ich ja schon so ein bisschen anklingen lassen. Das ist halt so ein umstrittenes Thema, wie eigentlich ein Entwicklungsprozess ablaufen kann. Wie gesagt, bei diesem DevOps war dann halt diese Idee, die Entwickler sollten vielleicht ab und zu mal mit den Betriebsleuten reden. Das wäre doch mal vielleicht ganz gut, damit die auch die Anforderungen kennen von dort. Und so eine bestimmte Entwicklungsmethodologie, die es mal gab oder die es immer noch gibt, ist die Wasserfallentwicklung. Das ist halt, dass man halt ganz oben anfängt quasi mit den Leuten, die die Anforderungen aufschreiben, was soll die Software irgendwie machen. Dann plätschert das runter zum Designteam, also zu den Architekten, die sich überlegen, wie die Struktur des Programms ist. Dann plätschert es runter zu den Entwicklern, Die schreiben dann anhand dieses Designs das Programm, dann plätschert es runter zu den Testern, die gucken, dass alles okay ist. Und dann plätschert es runter zu den Betriebsleuten, die dann halt die Software installieren und betreiben und so weiter. Und dann hat man festgestellt, dass das einfach das viel zu lange Feedback-Schleifen ergibt. Also quasi, wenn die Anforderung oben reinkommt, bis es mal bis nach ganz unten geplätschert ist, dauert es halt dann Monate, wenn nicht Jahre. Und dann erst ganz am Ende kommt es bei den Nutzern, dann man stellt fest, das war überhaupt nicht die richtige Anforderung. So, dass es dann so Anfang der 2000er diese Bewegung gab namens Scrum, wo die Idee war, wir machen sehr kurze Iterationen, am besten nur so Größenordnung 2 Wochen. Und wenn quasi eine neue Anforderung reinkommt von den Kunden, dann sagen wir uns jetzt irgendwie, die nächsten 2 Wochen kümmern wir uns darum, diese eine Funktion zu liefern und halt natürlich mit dem Betrieb nebenbei zu machen und was. Aber das ist irgendwie jetzt unser Fokus für den nächsten 2-Wochen-Zyklus. Deswegen heißen diese Dinger dann auch Sprints. Also man sprintet immer für 2 Wochen irgendwie, um die eine Sache zu implementieren.
Ja, genau.
Und dann sofort dem Kunden zu geben.
Okay.
Und dann kann der Kunde dann halt sagen, ist das jetzt, was ich tatsächlich haben wollte? Und wenn nicht, dann kann man dann nachbessern im nächsten Sprint.
Ja,
okay. Das ist auch die Methodologie, nach der die meisten Leute arbeiten. Also der größere Name davon ist agile Entwicklung. Scrum ist dann eine konkrete Ausbildung davon, wo dann so ein Scrum Master halt diesen ganzen Prozess überwacht. Deswegen ist das halt auch hier eine Managementrolle.
Ja.
Und ja, es ist schon wieder so ein bisschen aus der, ja, ich will nicht sagen, dass es aus der Mode gekommen ist, aber die Leute sind so ein bisschen desillusioniert in den letzten 10 Jahren.
Okay.
Weil das halt natürlich die ultimative Ausprägung von Attention Deficit ist. Ne, dass man ständig irgendwie dem nächsten glitzernden Ding hinterherjagt und dann sich ständig irgendwelche komischen, halbfertigen Funktionen in dem Programm anhäufen, die nicht richtig miteinander zusammenhängen und zu tun haben. Und es ist alles ein riesiges Haarknäuel an Code, wo keiner mehr durchsieht, weil man immer nur ständig dabei ist, noch wieder die nächste tolle Funktion einzubauen, die man dem Kunden gerade verkauft hat. Das ist dann die zynische Sicht auf agile Entwicklung.
Okay, ja.
So, ich habe hier noch so eine Liste Gesetze der Softwareentwicklung, da müssen wir jetzt mal wirklich mal schnell durchgehen, dass wir hier einen Deckel drauf machen können. Aber die sind zu schön, um sie nicht zu erwähnen.
Ja, also da muss man natürlich auch ein bisschen Abstand von dem genauen Wortlaut nehmen, Gesetze der Softwareentwicklung.
Ja, das ist halt Gesetze in Anführungszeichen. Das
sind halt so Beobachtungen, die sich ändern. So allgemeine Beobachtungen, die scheinbar jemand mal gemacht hat, ne?
Ja, ich füge hier gleich mal Anführungszeichen ein. So. Hm. Ja, genau, das erste Gesetz ist Conways Gesetz. Jede Organisation, die ein System entwirft, wird ein Design produzieren, dessen Struktur eine Kopie der Kommunikationsstruktur in der Organisation ist. Also quasi, wenn ich mir eine Firma habe, in der es irgendwie eine Abteilung für A gibt, eine Abteilung für B, eine Abteilung für C, dann werde ich halt am Ende 3 Programme ausliefern, 1 für A, 1 für B, 1 für C. Und das wird dann immer so genommen als so eine, also Vorsicht, das ist irgendwie ganz furchtbar und sowas. Irgendwie deine Struktur würde ich mir dazu verdammen, immer nur das irgendwie auszuliefern. Für mich ist es einfach so eine Handlungsanweisung irgendwie. Versuch nicht dagegen zu arbeiten, weil es wird eh nicht funktionieren. Das hatte ich mal selber erlebt, als ich selber eine Software für mich alleine geschrieben hatte und ich habe dann gesagt, eigentlich ist es aus Architektensicht viel schöner, wenn ich das als 5 Einzelkomponenten liefere, die alle relativ lose miteinander zusammenhängen durch eine definierte Schnittstelle, und hat das dann eine Zeit lang so gemacht. Dann habe ich einfach festgestellt, ich bin eine Person und 5 Dinge gleichzeitig zu releasen, jedes Mal ist totales Theater. Und habe es dann doch wieder in einen einzigen Release zusammengefügt, auch wenn es weiterhin technisch gesehen 5 separate Komponenten sind, aber ich mache daraus einfach einen Release, weil das ist einfach Theater. Wenn ich irgendwie eine Person bin, dann mache ich auch ein Ding.
Okay.
Und dann ist es auch für den Benutzer viel einfacher, damit umzugehen, auch wenn es dann 5 Teilprogramme sind.
Ja, okay.
Zweite Sache hier ist Brooks Gesetz. Wenn ich zu einem verspäteten Softwareprojekt eine neue Person hinzufüge, wird es noch später.
Okay, also dann dauert es noch länger, ja.
Ja, genau. Ne? Also das geht so ein bisschen als Kritik an Taylorismus. Ich weiß nicht, ob der Taylorismus was sagt.
Nee.
Das ist so eine Management-Schule aus dem späten 19., frühen 20. Jahrhundert, wo halt so ein Menschen wie namens Taylor, der halt so quasi das moderne Management überhaupt entwickelt hat, dieses moderne Mittelmanagement, der halt dann festgestellt hat, irgendwie, dass er irgendwie hingehen kann und kann sagen, wenn jetzt 10 Arbeiter irgendwie einfach so in der Fabrik rumstehen, einfach so Dinge tun, quasi zum Beispiel jeder produziert irgendwie ein Werkstück pro Tag, ne? Mhm. Dann kann man das viel produktiver machen, wenn man stattdessen identifiziert, dieses Werkstück herzustellen, hat 10 Arbeitsschritte und jeder macht nur noch diese eine Sache, und dann wird es ja viel effizienter und dann werden die Leute auch total austauschbar, weil man sie relativ schnell auf diesen einen Arbeitsschritt anlernen kann, und dann stellen die dann insgesamt nicht mehr 10 Werkstücke pro Tag her, sondern irgendwie 30, wenn sie sich halt irgendwie auf diese einzelnen Aufgaben fokussieren und die halt irgendwie da halt in sehr kurzer Zeit sich mega drauf spezialisieren können, was in diesen Einzelschritten abgeht. Also zum Beispiel auch, wie Autos hergestellt werden, ne? Dass dann in diesem Idealbild von der Fließbandfertigung halt irgendwie der eine Typ da ist, der irgendwie das linke Scheinwerferlicht einbaut, indem er irgendwie immer dieselben zwei Schrauben festzieht und sowas, ne? Und macht das dann halt den ganzen Tag lang. Und dann vielleicht nach 3 Monaten wird er mal in eine andere Position ausgetauscht, damit er nicht komplett den Verstand verliert. Und aber quasi diese Idee, dass man halt einfach Menschen halt quasi als Humankapital halt irgendwie verrechnen kann und dann halt einfach addieren kann, so nach Motto, wenn ich halt irgendwie doppelt so viele Autos herstellen möchte, brauche ich einfach 2 Personen auf dieser Station und dann passt das schon. Und hingegen beim Softwareprojekt geht es ja sehr viel um Kommunikation, dass die ganzen Leute, die daran beteiligt sind, sowas zu programmieren, miteinander reden müssen und sich wieder darüber klar werden müssen, was das Design ist, wie das zusammenhängt und sowas. Und es gibt halt auch quasi diese Spezialqualifikationen, die sich halt in dem Projekt ergeben, dadurch, dass man halt diese bestehende Struktur schon kennen muss, um dann neue Sachen reinprogrammieren zu können. Mhm. Und das heißt natürlich, wenn ich ein Projekt habe, wo irgendwie jetzt gerade 5 Leute dran sind, die sind auch eingespielt und wissen, was sie tun, aber das Projekt ist halt nicht rechtzeitig fertig. Wie gesagt, ne, die Verkaufsabteilung hat es halt leider verkauft für, ist fertig im Februar und wir brauchen aber noch bis zum April. Ach, dann fügen wir einfach nochmal 5 Leute hinzu zu dem Projekt, die dann noch reinkommen und mithelfen. Ja. Aber das heißt, diese 5 Leute, die schon da sind, müssen jetzt plötzlich 5 neue Leute anlernen und kommen nicht mehr weiter.
Das ist das, was man im Handwerk und auf der Baustelle gerne despektierlich als Chinesentaktik bezeichnet. Einfach so viele Leute auf die Baustelle zu stellen, dass sich dann am Ende alle gegenseitig auf den Füßen treten und niemand mehr was machen kann.
Ja.
Okay.
Dann geht's hier Zawinskis Law. Zawinskis Gesetz, jedes Programm wird versuchen, sich so weit auszudehnen, bis es Mail verschicken kann. Das ist so, ja, das ist aus den 90er Jahren, glaube ich, als so Mail schicken noch hip war.
Ja.
Jedes Programm wird versuchen, sich auszudehnen, bis es Mail schicken kann. Die derartige Programme, die das nicht können, werden durch welche ersetzt, die es können. Also diese Beobachtung, dass halt jedes Programm über die Dauer seines Lebens einfach immer nur ständig neue Funktionen aufsaugt, weil natürlich ständig neue Anforderungen reinkommen, aber niemand mal sagt, das da kann weg. Oder zumindest, ja, meistens nicht, ne? Und mal das alte Fett weggeschnitten wird. Mhm. Das ist so die Tage, wo ich so viel Spaß auf der Arbeit habe, sind die Tage, wo ich einfach mal 2000 Zeilen Code löschen kann. Das ist so eine Freude, endlich mal den ganzen alten Scheiß rauszuwerfen. Okay. Kann man sich gar nicht vorstellen.
Aber ist es da, passiert es gelegentlich, dass man danach anfängt, das zu testen und es funktioniert nicht mehr? Oder? Also, weil das muss natürlich das muss ja sehr sein, überlegt ja. angegangen sein, wahrscheinlich, oder?
Ja. Ja. Wohl dem, der eine Testsuite hat.
Okay, verstehe.
Aber ja, das tendenziell ist man meistens dabei, neue Dinge hinzuzufügen, weil der nächste Kunde ankommt, der noch eine Anforderung hat. Und ja, und dann weiß man im Zweifelsfall auch nicht, ob die ganzen anderen Funktionen, die man implementiert hat, überhaupt noch verwendet werden. Aber ja, man hat den Rückkanal nicht. Und wenn überhaupt, dann hätte man auch keine Zeit, das rauszunehmen, weil man muss ja schon wieder die nächste Funktion einbauen und überhaupt, ne? Okay. Ja, dann haben wir hier Parkinsons Gesetz. Arbeit dehnt sich aus, um die Zeit zu füllen, die verfügbar ist. Also wenn ich für eine Aufgabe 1 Woche Zeit habe, werde ich sie erledigen können. Wenn ich für eine Aufgabe 2 Wochen Zeit habe, dann werde ich es halt ein bisschen schöner machen, aber ich werde auch 2 Wochen dafür brauchen dann.
Genau, es dauert einfach immer alles bis zur Deadline.
Ja, genau.
Es dauert immer bis zur Abgabe.
Ja, gut, ich meine, das ist bei mir auch durchaus so, weil das eine andere Sache ist. Da gilt ja dieser Spruch, den ich immer bringe, ich habe ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe.
Ja, das ist richtig. Ich meine aber noch was anderes. Ich meine, also du hast ja auch studiert und es gibt ja immer die Leute, die rechtzeitig mit ihren Arbeiten anfangen, besonders mit so ja. größeren Belegarbeiten,
ja.
und die dann aber trotzdem genauso lange wie alle anderen da sitzen und hier noch ein Komma verschieben und da nochmal irgendwie die Zitation anpassen und da noch was machen und so. Also es dauert halt einfach trotzdem alles immer bis zur Deadline, egal wie zeitig man anfängt, sozusagen.
Also was ich da noch hinzufügen würde, jetzt spezifisch für das Problem Softwareentwicklung, ist, aus den Gründen, die ich bereits beschrieben habe, dass die Projektmanager und sowas sich meistens einfach dafür interessieren, wann neue Funktionen geliefert werden, heißt das halt auch quasi für notwendige Umbauarbeiten, die intern sind, aber jetzt nicht einen sichtbaren Effekt nach außen haben, wird im Zweifelsfall keine Zeit eingeplant. Ne? Und das ist halt auch manchmal notwendig, wenn man irgendwie 10 neue Funktionen eingebaut hat und dann sieht so die ganze Zeit, nee, eigentlich passt die Struktur, die ich jetzt habe, dafür nicht mehr. Aber ich muss halt trotzdem erstmal weitermachen, weil diese Funktion muss ich halt liefern zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dann habe ich dann irgendwann den Anreiz zu sagen, ich werde jetzt einfach ab sofort jedes Mal, wenn ich nach einer Zeitschätzung gefragt werde, wie lange das dauert, einfach das Doppelte sagen. Und die Richtgröße in der Industrie ist auch, dass man 2,5-fach sagt, also quasi doppelt so viel und dann noch ein bisschen extra drauf. Mhm. Einmal natürlich deswegen, das ist dann hier diese, das ist der nächste Punkt, den wir gleich noch haben, diese Pareto-Fallacy hier. Aber halt auch deswegen, damit ich mal zwischendurch noch mal ein bisschen Zeit habe, um diese ganzen Probleme, die ich eigentlich schon weiß, mal zu beheben, die aber die Projektmanager nicht sehen nach außen. Und ein kluger Projektmanager wäre natürlich einer, der das auch einplant, dass man dem Team auch mal sagt, irgendwie hier zum Beispiel jeden Freitag plane ich für euch nichts ein und ihr könnt einfach nur mal aufräumen bei euch, ne, was so angefallen ist oder mal neue Dinge ausprobieren und sowas. Das ist ja gleich wieder so der nächste Satz. Man sollte Programmierern immer Zeit geben, um neue Technologie in Forschungsprojekten auszutesten, weil wenn man das nicht tut, dann testen sie es am Produktivsystem aus.
Ja, das stimmt.
Das ist eine andere Sache. Aber ja, das ist auch so dieser Winkel, den ich mir vorstelle. Ne? Wenn ich halt sage, ich habe für eine bestimmte Funktion eine Woche Zeit, ja, dann mache ich das halt in der Woche, wenn das halt vielleicht die Zeit ist, die ich brauche. Wenn ich 2 Wochen Zeit habe, ja, dann werde ich bei der Gelegenheit gleich noch ein bisschen aufräumen, was so ungefähr in demselben Bereich ist. Das kriege ich schon verargumentiert, wenn jemand fragt. Das ist nicht mal böswillig unbedingt. Ne? Wie gesagt, ich hatte vorhin gesagt, ich habe so 8, 9 verschiedene Services, für die ich zuständig bin. Und das ist dann halt immer so ein bisschen, dass ich so zwischen den verschiedenen Services umherreise. Und dann gibt es halt mal wieder eine Zeit, wo ich mich wieder auf Service B konzentriere und dann mal wieder eine Zeit auf Service C. Und dann werde ich natürlich dann in dem Moment versuchen, möglichst viele Dinge zu machen, die ich an dem Ding sowieso schon mal machen wollte, weil ich gerade wieder wirklich drin bin in der Sache und mich wieder eingelesen habe.
Ja, und was natürlich halt auch so ist, ist, dann hat man eben wirklich vielleicht mal die Zeit, sich ein neues Stück Technologie oder eine andere Herangehensweise mal anzugucken und zumindest mal drüber nachzudenken, ob das was für einen wäre, ne?
Ja. Genau, ich hatte jetzt eben hier schon kurz Pareto's Fallacy auch mit angemerkt. Pareto's, also was heißt Fallacy eigentlich auf Deutsch? Fehlschluss, ne? Ja. Genau, der Pareto-Fehlschluss. Man kennt jetzt diese Pareto-Regel, ist ja so, man kann 80% des Zielmarktes abdecken mit 20% des Aufwandes. Ne? So quasi, wenn ich irgendwie Eis verkaufen möchte, dann reicht es irgendwie, wenn ich Schokolade, Vanille und Erdbeere anbiete, damit werden 80% der Leute glücklich und quasi alle anderen Sorten tue ich dahin, damit ich die letzten 20% auch noch abhole.
Ah, okay.
Ist so die Idee, ne? Also quasi, oder wenn ich Kleidung in Größe S, M und L und vielleicht XL herstelle, dann habe ich irgendwie schon 80% des Marktes erreicht und dann irgendwie die massiven Übergrößen und sowas oder die vielleicht dort die nochmal sehr schlanken Größen, also XS oder sowas, das deckt dann halt zunehmend weniger Leute ab und ich habe aber den gleichen Aufwand dafür, noch eine weitere Größe zu produzieren und im Lager zu halten und was nicht alles.
Ja.
Das ist so diese Idee bei dieser Pareto-Regel und der Pareto-Fehlschluss ist dann so das Umgedrehte davon. Wenn man 80% fertig ist, denkt man, dass man nur noch 20% übrig hat.
Dabei hat man die 80% in 20% der Zeit geschafft, ja, okay.
Ja, ne, genau. Nachdem man die ersten 80% gemacht hat, muss man noch die zweiten 80% machen. Weil ja. Dann kommt man natürlich in die Detailfragen rein und dann sind dann immer die überraschenden Interaktionen zwischen verschiedenen Sachen, die man vielleicht noch nicht bedacht hatte und so. Da muss man immer sehr vorsichtig sein, wenn man irgendwie eine kurze technische Skizze gemacht hat, wie sowas funktionieren könnte und dass man das den falschen Leuten zeigt, dann denken die, ach, du bist ja fertig. Mhm. Weil diese eine Präsentation, die man gemacht hat, die hat halt funktioniert, ne? Und dann denken die halt, man ist fertig. Das ist dann meistens aber noch nicht der Fall in dem Moment. Dann ist nochmal dieselbe Zeit, die man investieren muss, um es dann tatsächlich für den Produktivbetrieb reif zu machen.
Okay, ja.
Dann haben wir ja Eagles ins Gesetz. Das hatte ich auch schon so ein bisschen konzeptionell gerade angesprochen. Jeden Code, den du selbst geschrieben hast, aber auf den du seit 6 Monaten nicht mehr geguckt hast, könnte auch genauso gut von jemand anderem geschrieben sein.
Ja, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich muss dazu sagen, ich habe das Gefühl, bei meinem eigenen Code nicht so sehr. Vielleicht ist das so eine Sache, die bei mir weniger zutrifft, aber auf eine gewisse Weise trifft das durchaus auch auf mich zu. Und das ist diese Sache, was ich eben erwähnt hatte, beziehungsweise die Folge daraus, dass ich sage, ich habe halt meine verschiedenen Services und wenn ich dann wie mich mit einem Service mal genau auseinandersetze und da irgendwie reingehe in den Code und da neue Dinge einbaue, dass ich dann nach Möglichkeit gleich 3, 4 Sachen zusammengruppiere, weil wenn ich einmal drinne bin und wieder weiß, wie die ganze Struktur aussieht, dann ist es halt sinnvoll, in dem Moment gleich alles wegzuschaffen, was zu dem Thema zu sagen ist, bevor ich mich dann wieder anderen Dingen zuwende.
Ja, das stimmt. Also das ist ja auch so ein Phänomen, was man kennt, wenn man mal irgendwie, keine Ahnung, eine Facharbeit oder irgendwie sowas geschrieben hat und die einfach 2 Jahre später nochmal in die Hand nimmt. Das ist ja auch schon so, als würde man, also oder teilweise ist das auch schon so, als würde man einfach was lesen, was jemand anders geschrieben hat, sozusagen.
Naja, also mir war mal beim Aufräumen meine Diplomarbeit in die Hände gefallen, die ich in der Physik damals geschrieben hatte, 2012. Und das war so 2018 oder so, lass es gewesen sein. Ja. Und ich habe die halt wirklich so gelesen, als ob ich, naja, nicht ganz, als ob ich eine neue Sache weiß. Mir ist dann halt so die Erinnerung wiedergekommen. Aber das war für mich total interessant, weil ich dachte halt, als ich es geschrieben habe, das ist ja total langweilig und mondän, ne? Alles fühlte sich so offensichtlich an. Und dann habe ich es halt mit diesen 6 Jahren Abstand da gelesen und so gedacht, ja, ich verstehe jetzt, warum es relativ gut bewertet wurde. Das ist ja tatsächlich eine relativ gute Ausarbeitung.
Okay, ja.
Man sieht es halt so im Alltag nicht, dass es halt schwierige Fragen sind, die man behandelt hat, weil man halt den ganzen Tag nur noch das gemacht hat.
Ja, man steckt so tief.
Und dann mit Abstand guckt man drauf, ne?
Ja, das ist eben genau der Punkt. Man steckt halt so tief drin, sei es der Code oder sei es eben die eigene Expertise für so eine Arbeit, weil man natürlich auch extrem viel Vorarbeit leistet. Und sich dann wieder auf den Standpunkt zu stellen von jemandem, der halt nicht so tief drin steckt, fällt häufig schwer. Ja.
Ja, das geht vielleicht auch in dieses Hochstapler-Syndrom rein, so ein bisschen, ne? Dass man halt, wenn man irgendwie 10 Jahre Zeit investiert hat, um irgendwie was zu lernen, dass man vielleicht das gar nicht so mitbekommt, dass man so viel Zeit daran investiert hat, darüber nachzudenken und darin gut zu werden. Ne? Wenn es halt jetzt nicht so eine formale Ausbildung ist, wo man dann halt auch sagt, wo man halt sofort versteht, ne, ich habe irgendwie jetzt 6 Jahre lang Medizin studiert und jetzt habe ich irgendwie so ein Staatsexamen oder sowas, ne? Das ist irgendwie vielleicht greifbarer als irgendwie, ich habe irgendwie während 10 Jahre meiner Jugend nebenbei programmiert und mir dadurch Fähigkeiten angeeignet. Aber es fühlt sich halt nicht so an, als ob ich irgendwie großartiges Herrschaftswissen erlangt habe, ne?
Ja, das stimmt wohl, ja.
Aber gut. Wir haben hier noch den Eisbergfehlschluss. Die Kosten, eine neue Software zu entwickeln, sind nur ungefähr 25% von den Gesamtkosten, die man im Lebenszyklus der Software haben wird. Aber das sind die einzigen 25%, die das Management sieht und auch einplant.
Oh, ja.
Also das, was wir vorhin besprochen hatten, ne, dass halt Betrieb oder auch Weiterentwicklung oder sowas umfasst, wie ich muss irgendwie die ganzen Sachen, die ich als Werkzeuge verwendet habe, muss ich regelmäßig updaten und irgendwie gucken, dass wie sich Anforderungen ändern. Ne? Vielleicht habe ich das Programm für eine bestimmte Hardware geschrieben und da möchte dann das Management irgendwann mal andere Server einkaufen oder sowas. Und ich muss es dann für die neuen CPUs anpassen und diesen ganzen Kram. Vielleicht wurde es irgendwie für Linux entwickelt und dann muss es plötzlich auf Windows laufen und was nicht alles. Das wird alles, das wird von Management oftmals nicht direkt einberechnet, weil es für die nicht so greifbar ist. Ne? Weil es halt gerade Management, was nicht aus der technischen Ecke kommt, halt hauptsächlich in diesen Funktionen denkt, die man halt greifen kann. Und halt ja für die technischen Komplikationen, die wir zu tun haben, nicht so einen Blick hat. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass das, ja, ich weiß nicht, ob das in anderen Industrien auch so ist oder so schlimm.
Ja, ich stelle mir gerade die Frage, kann es sein, dass das auch der Grund ist, warum manche Softwareprojekte irgendwann ihr Zahlungsmodell verändern? Dass man am Anfang davon ausgeht, ja, das ist entwickelt und danach können wir das halt einfach immer für einen festen Preis ausliefern. Und es stellt sich eben dann raus, nee, es fallen trotzdem noch weitere Kosten an für Weiterentwicklung, für Fehlerbeseitigung und so weiter und einfach für die Pflege. Und dann muss das Zahlungsmodell geändert werden auf so ein Abo-Modell oder irgendwas in der Art?
Ich will es nicht ausschließen, aber ich würde sagen, dieser industrieweite Trend von wir verkaufen die Software-Lizenz einmal zu, es ist so ein Abo-Modell, was ja bei sowas auch wie Photoshop oder sowas hast, ne? Das gibt es ja auch nur noch als Abo-Modell.
Ja.
Das ist, glaube ich, halt wirklich dadurch, dass man halt sagt, dadurch kann man dem Kunden regelmäßig Geld aus der Tasche ziehen. Weil zum Beispiel, gerade wenn du so eine ausentwickelte Software hast wie Photoshop, ne, da kann halt auch einer hinkommen, kann sich das einmal kaufen, kann es dann nach 10 Jahren verwenden. Aber das heißt, man kriegt nur einmal Geld dafür. Während mit so einem Abo-Modell kriegt man halt ständig Geld dafür. Ne? Und dann werft man eben halt ab und zu mal so ein paar neue Pinselsätze hin und sagt, hier, guck mal, das ist der Value, den du bekommst. Oder hier ist irgendwie so eine neue Funktion, die du wahrscheinlich gar nicht brauchst. Aber man kann das dann irgendwie noch so ein bisschen versuchen zu rechtfertigen. Aber ich denke mal, das ist da der Hauptinteresse, dass es halt einfach wirtschaftlich höheren Return hat.
Okay, ja.
Wir haben hier noch eine Sache insbesondere, das hatte ich ja noch gar nicht angesprochen, nämlich Code-Review. Wenn jetzt ein Entwickler natürlich Code schreibt, dann kann er den halt, wenn er sagt, er ist fertig, kann er den einfach halt eingeben in die Quellcode-Verwaltung, ne, einfach da abspeichern. Es hat sich aber als Prozess herausgebildet, dass man sagt, es wäre eigentlich ganz gut, wenn andere Leute nochmal rüber gucken. Ne? Vielleicht irgendwie, dass wenn der Softwareentwickler irgendwie was geschrieben hat, dass der Architekt nochmal kurz raufguckt und sagt, ach guck mal hier, wenn ich diesen Code so lese, fällt mir auf, dass es da noch so einen Eckfall gibt, den ich gar nicht bedacht hatte. Wir müssen nochmal drüber reden, wie das im Detail dann hier abläuft oder so. Oder dass zum Beispiel geguckt wird, dass bestimmte stilistische Anforderungen eingehalten werden, dass der Code auf eine bestimmte Art und Weise geschrieben ist und strukturiert ist, ne, dass man, das ist so ähnlich wie man halt bei Zeitschriften einen Hausstil hat, ne, dass irgendwie was Kommasetzung oder getrennt und Zusammenschreibung und so ein Kram angeht, sofern man da eine Wahlfreiheit hat, gemäß Duden gibt es ja durchaus dann so einen Hausstil oder sowas, ne? Dass sowas in der Art auch, gibt es auch für Programmcode, dass sowas halt durchgesetzt wird und überprüft wird oder dass halt zum Beispiel jemand drauf guckt, der vielleicht mit der Programmiersprache bessere Ahnung hat und sagt, ja, das ist zwar richtig, was du hier geschrieben hast, es ist formal, macht es das, was es tun soll, aber es gibt hier eine Art und Weise, wie man das viel einfacher ausdrücken kann, was viel einfacher zu lesen ist und so weiter, wenn man halt weiß, wie man mit der Sprache effizient umgeht. Das läuft alles unter Code Review und da ist hier, passt dazu passend, dieses in Anführungszeichen Gesetz, das Looks Good to Me Dilemma.
Okay, ja.
Weil klassischerweise, wenn man irgendwie so ein Code-Review macht und man ist dann zufrieden damit, dann schreibt man da drunter Looks Good to Me, also LGTM. Und das Looks Good to Me-Dilemma ist, wenn man, wenn man schnell eine 10-Zeilen-Änderung ausrollen will, dann muss man sie in einer 1500-Zeilen-langen Änderung verstecken. Weil je größer die Änderung wird, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anders die Zeit und Lust hat, sich das anzugucken. Und ja, das ist dann so die Tendenz auf den 10-Zeilen-Änderungen, ist dann eine riesige Diskussion hinten dran, ob das dann auch wirklich so eine gute Idee ist, was da gemacht wird und so, weil halt jeder kurz raufgucken und sich eine Meinung bilden kann. Auf der 1500-Zeilen-Änderung kommt nur Looks good to me und ship it und los geht's, ne?
Klasse. Das ist so menschlich auf der einen Seite so verständlich, aber auf der anderen Seite so also konzeptuell so komplett kaputt.
Ja. Das ist genau. Super. Das fasst es perfekt zusammen. Eigentlich könnten wir jetzt mit dieser Note aufhören, aber ich habe hier noch einen Link-Tipp, einen Lesetipp. Und zwar ein Blogartikel. Everything easy is hard again, also auf Englisch. Ne? Alles, was einfach war, ist wieder schwer. Mhm. Das ist von einem Webentwickler. Der hier so berichtet darüber, wie er quasi die verschiedenen Entwicklungszyklen in der Webentwicklung wahrgenommen hat über die letzten 20 Jahre. Das ist von, wann ist das? Von 2018, also es ist mittlerweile auch schon wieder 4 Jahre alt. Aber ja, die Webentwicklung ist ja gerade so alt, dass man tatsächlich da zu dem Zeitpunkt 20 Jahre Erfahrung haben konnte oder vielleicht sogar 25. Und er meinte halt, hier das Zitat, was ich rausgegriffen habe, ich frage mich, ob ich 20 Jahre Erfahrung habe im Webbau von Webseiten oder ob es nur 5 Jahre Erfahrung 4-mal wiederholt ist.
Ja, bei einer Erneuerung kann das durchaus sein, ja.
Ja, dass es halt immer wieder neue Innovationen gibt, wo man dann halt quasi wieder alle von null anfangen und dann halt Erfahrung damit sammeln und dann, sobald man ein bisschen Erfahrung hat, wie man jetzt irgendwie damit gut umgehen kann, wird halt wieder alles umgeworfen durch die nächste neue Technologie. Und ja, das fand ich bestürzend zutreffend, was da alles beschrieben wird in diesem Artikel. Ich kann das jetzt nur ganz kurz umreißen, worum es da geht. Das ist eine Leseempfehlung für alle, die so einen Einblick vielleicht gewinnen wollen, wie so die Surfentwicklung sich anfühlt. Ja. Sofern das hier noch nicht Einblick genug war, diese Folge. Auf die Fachbegriffe muss man da vielleicht nicht so achten, sondern eher den Ton lesen. Meine Beobachtung war so ein bisschen dazu, diese Branche rennt sehr viel, viel zu sehr Trends hinterher. Selbst die Universitäten teilweise. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie gucke, was gerade an der Universität läuft, dann hat man da halt auch so irgendwie Machine Learning und Blockchain und was nicht alles. Ne? Und das will ich auch gar nicht alles in Abrede stellen. Das kann durchaus auch sinnvolle Lernhalte sein. Aber ich hab das Gefühl zumindest, die IT-Branche als Ganzes hat noch nicht hinreichend unveränderliche Prinzipien heraus destilliert oder die als solche erkannt, selbst wenn man sie schon destilliert hat, aber man hat noch nicht gesehen, wie universell die eigentlich sind. Das ist auch so ein bisschen, zum Beispiel Programmiersprachen sind ja auch etwas, was man designen kann. Also es gibt auch Sprachendesigner, die sich neue Programmiersprachen ausdenken. Und auch das ist einer Mode unterworfen, die so in so Größenordnung 10-Jahreszyklen durchgeht oder mehr 10 bis 20 Jahre. Und wo man so quasi alle 10 bis 20 Jahre wieder die Retrowellen kommen, wo wieder die Sachen wiederentdeckt wurden, die in den 80er Jahren gerade erst als aktuell waren und dann in den 90ern als veraltet abgestempelt wurden und jetzt kommen sie wieder zurück und solche Sachen. Ohne jetzt großartig in die Details zu gehen, wir werden, ich glaube, in Kürze auf Compilerbau eingehen. Da werden wir das vielleicht ein bisschen streifen, das Thema. Aber ja, und dann sieht man immer so, dass dann diese ganzen Prinzipien, die in den 60er Jahren schon mal gesehen wurden von bestimmten Leuten und die dann aber nicht wirklich in der Masse angekommen waren, sondern so in der entsprechenden akademischen Ecke geblieben sind, kommen dann in den 80er Jahren wieder, greifen wieder eine bestimmte Menge von Leuten und vielleicht sogar eine größere Menge und dann werden sie wieder in der Versenkung verschwinden. Und dann kommen sie irgendwie in den 2010ern nochmal hoch und diesmal werden sie vielleicht wirklich Mainstream oder so. Und das ist einerseits total faszinierend zu beobachten, andererseits ja, ist das halt so ein totaler Schweinezyklus. Ja. Also ich habe so das Gefühl, ich bin jetzt so, wie gesagt, 10 Jahre in der Industrie drinne wirklich. Und ich habe jetzt das Gefühl, ich bin jetzt so durch etwa 2 Hype-Zyklen durch. Also so ein Hype-Zyklus bist du vielleicht 5 Jahre ungefähr.
Ja.
Und wenn du dann halt quasi wenn du den ersten Hype-Zyklus mitmachst, irgendwie, du kommst gerade in der Industrie neu an und hier ist gerade die neue Technologie, die gerade, deren Stern gerade im Steigenbild begriffen ist, dann bist du halt total begeistert. Denkst so, krass, voll geil, das wird alles verändern. Erlebst dann halt so das Hoch, wo alle total aufgedreht sind, jeder das irgendwie sofort einbauen will und selber irgendwie Produkte in dem Bereich anbieten will. Erlebst dann den Crash, der darauf folgt und dann halt, wie sich's dann langsam so einpendelt und dann irgendwie erkannt wird, okay, diese Technologie, die jetzt die ganze Welt verändern sollte, die macht irgendwie diese 3 Sachen da in bestimmten Industrien besser und das war's aber auch, ne? Und dann siehst du halt, während das Plateau gerade erreicht wird, siehst du dann den nächsten Hype-Zyklus starten, dass der nächste Shit wieder gehypt wird. Und dann siehst du das zweite Mal und bist schon so ein bisschen verkatert. Denkst du mir, aber ich hatte doch gerade erst diese, ich dachte, die andere Sache war, Moment, hä? Und wenn du es dann das dritte Mal erlebst, was, wo ich jetzt so langsam im Alter bin, dann bist du einfach total apathisch dagegen.
Okay, ja.
Es sei denn natürlich, du bist halt jemand, der gerade mit dem Halbzyklus Geld verdienen will, indem du es irgendwelchen Managern andrehen willst, dann bist du natürlich, dann spielst du die Rolle natürlich oder vielleicht glaubst du das sogar, was du alles erzählst. Aber ja, ich bin mittlerweile im Tal der Zyniker angekommen, was das angeht. Ja, und ich setze auch irgendwie, am liebsten setze ich nur Software ein, die mindestens 5 Jahre alt ist, besser 10. Weil da weiß ich, dass sie sich schon mal irgendwie in tatsächlichen Produktivumgebungen behauptet hat.
Ja, okay. Ja.
Naja, das ist so, ja, das ist vielleicht mein Vibe, den ich hier so mitgeben kann. Wie so der Arbeitsalltag in der IT ist. Also ja, es kann durchaus trotzdem erfüllend sein. Man sollte sich aber klar sein, wenn man in diese Industrie einsteigt. Das ist eine Industrie, die noch nicht in einem stabilen Zustand angekommen ist, wie das vielleicht das Tischlereihandwerk ist.
Ja, das kann durchaus sein. Also ist natürlich auch im Handwerk jetzt nicht so, dass da keine modernen Dinge getan, also keine moderne Technik adaptiert wird. Ja, nee, das will ich nicht behaupten,
ne, behaupte ich mal. Ich glaube mal, ihr geht da vielleicht ein bisschen sachlicher ran und ja, nicht so als irgendwie, hier ist irgendwie eine neue Art von Schrauber. Oh mein Gott, das verändert alles.
Nee, das ist richtig. Ne? Es ist eben genau das, was du sagst. Es geht um so weitgehend unveränderliche Prinzipien. Ne? Und das ist eben was im Handwerk durchaus vorhanden ist. Da ist ja durchaus auch ein paar tausend Jahre Erfahrung einfach da. Und das ist natürlich vollkommen verständlich, dass das in einer Branche, die jetzt 60, 70, 80 Jahre existiert, vielleicht einfach noch nicht so der Fall sein kann. Ja.
Ja. Ich habe leider auch keine gute Antwort, wie man das schneller irgendwie konvergieren könnte auf einen derartigen Zustand, aber ja.
Naja, also Erfahrung lässt sich einfach nicht ersetzen, würde ich mal behaupten.
Ja, ne. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, gewinne ich eine Wertschätzung dafür, wie viel Wert es halt auch hat, nicht nur Erfahrung auf dem Rahmen von 10 oder 20 Jahre zu haben, sondern auf dem Rahmen von 100 oder 200 oder 1000 Jahren.
Ja, klar.
Dann ist das doch eine schöne Note. Sammelt Erfahrung. Vielleicht auch welche, die es schon ein bisschen länger gibt. Die wird sich vielleicht halten.
Gut.
In diesem Sinne würde ich sagen, die nächste Folge entwickeln wir in 3 Wochen. Damit könnt ihr rechnen.
Vielen Dank fürs Zuhören an alle und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.